Happy Shooting, Folge 697. Luftrüsseltröten, Seidenspinner. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Jimdo und EnjoyKamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Moin Chris.
What a day. Ja, alles gut. Wir sind live und strömen und
wir haben Schnee auf. Und ich habe noch keine Schneebilder gemacht.
Schneebilder.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ja, heute Morgen im Dunkeln habe ich schon den Hof geschippt, aber ich bin dann tagsüber nicht rausgegangen, um Schneebilder zu machen, weil hatte andere Dinge zu tun.
Ich weigere mich ja, vor Tageslicht aus dem Haus zu gehen. Das
tut mir nicht. Würde ich eh keiner sehen, was soll man da, genau.
Ja, wir haben wieder eine Sendung, hier, Happy Shooting. Es ist der 26. Januar, wo wir das aufnehmen und wir haben heute vollgepfropftes Programm. Unter anderem reden wir über Statistiken, über Asset Management, wir haben nochmal kurz Olympus und auch iPhone nochmal auf der Liste. Diverse Videotipps, diverse Fragen und ja, wird schon irgendwie, passt schon, kommt schon.
Kommt was zusammen.
Ja. Außerdem sind wir natürlich, jetzt müssen wir hier wieder die richtigen Knöpfe drücken, live auf dem Slack begleitet von einer Bande durchaus sehr liebenswerter Menschen, die uns hier immer wieder von der Seite Sachen reinwerfen, live ins Programm. Dafür einen herzlichen Dank. Falls ihr Fragen habt, werft sie uns in den Kanal HS Fragen auf dem Slack oder im Twitter auf den Hashtag HS Frage. Oder schickt uns auch gerne Audio oder Video. Und speaking of Video, happyshooting.de/video ist der Videokanal. Ja, ansonsten gibt es heute wieder ganz großes Gelobhudele für Burkhard, Wolfgang, Clemens, Marcel und Sascha. Die haben hier nämlich uns mit kleinen Spenden bedacht. Der Burkhard schreibt kleine Corona-Spende. Der Wolfgang, okay, ich kann kein Steirisch, aber da steht Grüß euch aus der Steiermark und dann ein Trutzfapunsk. Also, Wolfgang, mit Rott 13 kann man uns nicht wirklich Schmerzen bereiten. Aber da steht dann tolle Podcast, tolle Gemeinschaft, 3, 2, 1, Happy Shooting. Also nächstes Mal versucht dann bitte auch vollständige Buchstaben und Sätze zu verwenden. Aber Dankeschön. Wir haben es natürlich in Schlüssel bekommen. Clemens hat uns was reingeworfen. Der Marcel schreibt dazu monatliche Spende. Vielen Dank für den tollen Podcast. 3 zu 1 Foto. Und der Sascha, lustiger Verwendungszweck für einen durch eine ordentliche Bank durchgeführten Dauerauftrag. Danke für den tollen Podcast. Und die letzte Lobhudelung geht gleich noch Hand in Hand mit einer kleinen Tadelung an dich, Boris. Jetzt müssten wir theoretisch aus der letzten Sendung noch mal kurz das Zitat rausholen, aber ich weiß nur, dass der Tobias ist ja unser Kapitelmarkenspender für die Videosendungen. Das heißt, irgendwie so ein paar Tage nach einer Sendung wirft er uns in die Kommentare auf YouTube zu dem Video Kapitelmarken für diese Sendung. Ich musste dann noch irgendwie händisch nach oben schieben und in die Hauptbeschreibung tun, damit die dann auch richtig funktionieren, aber auch so funktionieren sie schon.
Ja, man kann sie zumindest anklicken dann direkt.
Das funktioniert schon. Genau, sucht einfach mal in den Kommentaren zur entsprechenden Folge auf YouTube den Post von Tobias, da ist dann, wie gesagt, sind Kapitelmarken drin. Und du hast gesagt, die wären nicht in Sync mit den
Ich hatte gesagt, dass man ja mit der Kapitelmarke vom Audio nachgucken kann, wo man im Video hinspringen kann und dann halt ein bisschen weiterspulen muss. Da hatte ich aber völlig vergessen, dass wir ja diesen freundlichen Hörer haben, der sich um die Kapitelmarken dort beim Video kümmert und sogar den Offset korrigiert. Also an dieser Stelle auch nochmal herzliches Dankeschön.
Weil im Video immer noch so ein bisschen Pre-Show mit dabei ist. Genau. Und deshalb muss man da nochmal alles so ein bisschen schieben. Und
ja, die starten das nicht exakt in Sync, genau.
Dafür ein herzliches Danke und Boris, Patsch, patsch auf die Finger. Dass du das vergessen hast. Also
wirklich. Ich habe da gar nichts. Ich habe da gar nichts gesagt. Das ist alles.
Du, es gibt Beweise und die sind online.
Und was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Sowas. Ja, Mai. Also wir haben schöne, also wir nicht, sondern dank euch tolle Links auch im Video. Ja.
Jupp. Ja, dann haben wir ein Audio-Feedback oder ein Audio-Kommentar bekommen von Rolf. Mhm. Der hat mal den Taschenrechner angeworfen und uns das hier geschickt.
Hallo Boris, hallo Chris. Ich wollte mich eigentlich erst zur Folge 700 melden, aber ziehe das ein bisschen vor, denn ihr habt ein kleines Jubiläum geschafft. In Folge 696 habt ihr 3,5 Millionen Sekunden Happy Shooting zusammenbekommen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Es soll aber eigentlich um die Aufgaben gehen. Und zwar kam da neulich mal die Frage auf, wie viele das eigentlich bisher waren. Und ich habe mal gezählt und es sind 324 bis zur Aufgabe HS Plus. 2006 fing das mal mit 3 Aufgaben an. Die allererste hieß Klo. Der eine oder die andere werden sich erinnern. Seit 2016 fällt auch keine einzige Aufgabe mehr aus. Das heißt, ihr habt alle 2 Wochen eine am Start gehabt. Statistik ist ein bisschen schwierig, weil ja bei Flickr nicht mehr alle Fotos quasi verfügbar sind, die mal eingereicht wurden in den letzten knapp 15 Jahren. Von daher habe ich nur mal 2020 angeschaut und da sind 26 Aufgaben gestellt worden. Es kamen 647 Teilnahmen rein. Das sind ziemlich genau 25 Teilnehmer im Durchschnitt. Es gibt beliebtere und unbeliebtere Aufgaben, wie es mir scheint. Also die beliebteste Aufgabe war die Aufgabe zum Thema Blume. Da gab es 57 Teilnahmen und zum Thema Süchtig gab es nur 14 Teilnahmen, was vielleicht dann für die Hörerschaft spricht. Naja, das soll es auch schon gewesen sein. Eine kleine Mini-Statistik. Die Aufgaben machen immer wieder Spaß und sind schöne Herausforderungen. Vielen Dank dafür. 3, 2, 1, Happy Shooting!
Ja, cool.
Cool, danke schön, Rolf.
Das ist klasse. Das ist ja beruhigend, dass wir keine Aufgabe für 10 Tech ausgelassen haben.
Ja, aber 3,5 Millionen Sekunden Happy Shooting ist auch ein Schnack, ne?
Ja.
Ja.
3,5 Millionen,
ist ja nix. Ja, aber eine Sekunde ist ja nur so ganz kurz. Also eigentlich ist das gar nicht viel.
Naja.
Geht schon.
Geht schon. Was auch geht, ist das Feedback, was wir von Wolfgang und von Peter bekommen haben. Und zwar zum schnellen Asset Management. Ne, da hatten wir uns ja letzte Woche drüber unterhalten. Über das Thema, wie geht's schneller? Zum Thema Asset Management schreibt der Wolfgang eine zwar auch nicht perfekte, aber rattenschnelle, in Klammer C Marquardt, Alternative zu anderen Programmen ist vielleicht auch Fast Raw Viewer. Ich setze das ein zur Vorauswahl vor dem Import in C1. Im Unterschied zur Fotomechanik ist das Programm bezahlbar. $21 und man kann einiges damit machen. Ob es netzwerkfähig ist, weiß ich allerdings nicht. Als AMS kenne ich da nur Cumulus. Da steht aber Tailored Prices, also zu den Preisen. Das letzte Mal waren es, wenn ich das noch recht weiß, circa $7,000 für Server und 3 Clients. Also
wenn Sie fragen, sind wir zu teuer.
Genau. Oder Preis auf Anfrage ist auch mal ganz toll. Ja. Fast Raw Viewer habe ich tatsächlich mal angetestet. Und ja, der ist brutal schnell. Aber war mir dann so von der Integration her irgendwie ich glaube, es war mir einfach zu kompliziert. Ich habe es irgendwie nicht geschafft, mich damit anzufreunden.
Also und der,
dann habe ich das ja innerhalb des Testzeitraums auch wieder ausgedingst.
Also der Fast Raw Viewer ist für Mac und für Windows verfügbar. Wer sich jetzt dafür interessiert, einfach mal schauen. Wir linken da bestimmt dahin. Das ist fastrawviewer.com. Und das, was ihn auszeichnen soll, soll eben sein, dass er die RAWs tatsächlich interpretiert und anzeigt. Sie schreiben davon, dass es so angezeigt wird, wie es halt der RAW-Converter, also der RAW-Editor dann anzeigt. Das halte ich mal für ein bisschen Gerücht, weil ich habe jetzt mehrere RAW-Converter ausprobiert und alle zeigen meine RAWs anders an. Also
jeder macht sein eigenes Ding.
Es wird halt eine Annäherung sein, aber sie benutzen halt nicht das eingebettete JPEG-File oder irgendeine verunstaltete Konvertierung, sondern halt eine vernünftige Konvertierung. Das klingt erstmal ganz gut, was sich natürlich dann bei mir gleich wieder in der Frage niederschlägt, welche RAW-Engine verwenden sie dafür oder eine eigene und welche Formate werden dann unterstützt? Wie sieht es mit dem CR3-Format aus? Wie sieht's mit den Fuji X-Transistoren aus? Das sind dann offene Fragen, die ich jetzt nicht beantworten kann. Aber es gibt eine Demo-Version, wenn ihr also eine entsprechende Kamera habt und das mal testen wollt. Guckt es euch mal an, vielleicht ist es eine Alternative zur schnellen Sichtung oder Vorauswahl, bevor ihr das dann in ein trägeres System zur Bearbeitung
gebt. Also gebt auch bitte nichts auf meine Aussage, weil das ist ja persönlicher Geschmack an der Stelle.
Ja, genau.
Dann schreibt der Peter noch zum Thema schnelles Aussortieren von Fotos. Ich benutze dafür den Bildbetrachter XNViewMP. Den es für Windows, Mac und Linux gibt. Für Privatnutzung und Educational Use ist der Freeware. Bei kommerzieller Nutzung ist der Preis 29 Euro. Dort lässt man auch einfach im Vollbildmodus mit frei einstellbaren Shortcuts Bewegungen und Bewertungen und Farbkennzeichnungen setzen. Dabei springt das Programm nach Drücken des entsprechenden Shortcut automatisch zum nächsten Bild. Ich benutze den 10er-Block der Tastatur dafür, zusammen mit der 1000-Bildern-einer-Stunde-Technik, die in einem Buch von einem gewissen Herrn C. Marquardt vorgestellt wird. Ist das wirklich schnell? Liebe Grüße, Peter. Ja, habe ich noch nicht getestet. XNViewMP, der rollt auch so von der Zunge, dieser Name. Das ist, ja.
Ja, das ist halt auch Cross-Plattform-Software, die ist schon relativ alt. Also die gibt es schon sehr lange. Das war schon sehr früh, auch auf Mac und auch unter Windows ein sehr schneller Browser, ein Bildbrowser, wo man halt Verzeichnisse anklicken konnte mit vielen Bildern drin und hat dann sehr, sehr schnell einen Überblick, also eine Thumbnail-View gekriegt, dieser Verzeichnisse. Ja, wenn es mit RAW-Files genauso flott ist, auf jeden Fall, kann man sich mal anschauen. Ich würde da jetzt rein ästhetisch, also von der Fensteroptik und der Bedienoptik, Logik, wie sagt man, User Experience und UI, keine Wunder erwarten. Ich kenne aber auch die neueren Versionen nicht. Also mein Urteil ist jetzt schon viele, viele Jahre alt an dieser Stelle. Schnell war es aber immer. Also da hatte aber auch früher keine RAWs, als ich das mal auf dem Rechner hatte. Ja, schaut es euch gerne mal an.
Gut.
Ja, wir haben dann noch einen Software-Tipp, nämlich von Thomas, der in die gleiche Richtung zielt, sogar noch einen Schritt weiter geht. Und zwar hat er geschrieben, es geht um Sona Photo Studio X. Hallo Boris, hallo Chris. Weil ihr in eurem Podcast ja ab und an auch gerne mal auf Software aufmerksam macht und ich etwas, für mich, Neues entdeckt habe, dachte ich mir, ich teile das mal mit euch. Kennt ihr das Programm Sona Photo Studio X? Das es nach einer ersten Testphase nach durchaus mit Lightroom aufnehmen könnte. An dieser Stelle kleiner Disclaimer, diese Software gibt es nur für Windows. Was heißt nur, die meisten werden wahrscheinlich Windows haben. Da gibt's das. Es ist ähnlich aufgebaut wie Lightroom. Es gibt neben dem Manager, der Bibliothek und Entwickeln auch den Editor, der Photoshop-ähnliche Funktionen enthält, also Arbeiten mit Ebenen, Formgitter, Text hinzufügen, Korrekturebenen. Und in einem weiteren Modul versteckt auch Fotobuch, Fotodruck und eine Videoschnittfunktion. Das Videoschnittmodul funktioniert auf meinem Rechner erstaunlich stabil, ohne viel Ruckeln, obwohl andere Software auf meinem PC schnell an ihre Grenzen stößt. Preislich ist es mit 40 Euro pro Jahr deutlich günstiger als Lightroom und Photoshop. So könnte es einige Hobby-Fotografen interessieren, die nicht die Tiefen von Photoshop ausreizen, aber dennoch die ein oder andere Funktion benötigen, die über Lightroom hinausgeht. Freue mich auf die nächste Podcast-Folge 321. Grüße, Thomas. Ich habe mir das Video angeguckt. Wie gesagt, es ist eine Software für Windows, deswegen ich kannte sie jetzt noch nicht. Und das sieht durchaus vielversprechend aus, was sie da im Werbevideo zeigen. Die Frage ist, wie schnell es ist. Thomas scheint hier allerdings durchaus begeistert zu sein. Also auch der Videoschnitt ist schnell. Und dann nehme ich mal an, dass die Verwaltung und das Blättern und Aussortieren ebenfalls schnell ist. Das könnte durchaus ein interessanter Blick sein, denn das scheint mir so, wenn man eine Alternative zu Lightroom sucht und unter Windows arbeitet, ja, ein Blick wert zu sein, weil du hast eben die Bibliothek mit einem Katalog, in den auch importiert wird, das erzählen sie auch, also gehe ich davon aus, dass da auch eine Datenbank dahinter steckt für die Metadaten, für schnelles Filtern, Suchen und so weiter. Du kannst wie in Lightroom auch Bilder markieren und dann gruppieren, also auf einen Stapel werfen, den du auf und zuklappen kannst, ein- und ausklappen kannst. Du hast Bearbeitungsmöglichkeiten, um mal eben schnell ein Bild mit dem Horizont gerade zu rücken. Da kannst du halt eine Linie ziehen, die dann den Horizont darstellt und dann wird dann gerade gerückt. Zähne aufhellen, also Porträtbearbeitung, irgendwelche Flecken wegstempeln und solche Geschichten sind da drin und eben auch weitergehende Bearbeitungsfunktionen, die er hier aufgezählt hat, bis hin zu ebenen Geschichten, also wo man richtig wild werden kann. Es gibt Ein-Klick-Bearbeitungen, die wahrscheinlich ein bisschen mit künstlicher Intelligenz oder Bildanalyse zumindest mal arbeiten und dann auf einen Schlag haben sie hier im Demo-Video einen ganzen Stapel an diverser und auch sehr verschiedener Landschaftsbilder bearbeitet, also sprich Kontraste, Farben, Schärfung und so weiter. So sah das erstmal aus. Klingt nach einer recht spannenden Software an dieser Stelle, muss ich sagen. Für den Preis auf jeden Fall. Wenn ich jetzt Windows hier hätte, würde ich es wahrscheinlich definitiv mal ausprobieren, als vielleicht sogar Alternative zu Lightroom. Kommt auf den Versuch an, denn alle anderen Programme, die ich mir bisher angeguckt habe, die eben dann auch auf dem Mac liefen, die haben dann zum Beispiel beim Druckmodul auch sehr stark gekrankt. Entweder hatten sie es gar nicht oder man konnte halt ein Bild auf ein Blatt Papier drucken. Aber nichts Komplexeres.
Aber wer druckt denn heute schon noch selber?
Ich.
Außer dir.
Weiß ich nicht. Schreib Kommentare. happyshooting.de Folge 697. Druckst du selbst?
Druckst du selbst oder gehst du noch zu Fuß? Was auch hier noch eine News ist, die ist allerdings jetzt schon wieder irgendwie 14 Tage alt, aber trotzdem der Vollständigkeit halber, weil wir es noch nicht hatten, ist das Thema Olympus. Mhm. Du bist ja immer noch Olympianer und
jawohl.
Für dich war das ja besonders interessant, dass Olympus da irgendwie dann verkauft wurde, beziehungsweise die Kamerasparte verkauft hat. Mhm. Das ist jetzt mittlerweile durch. Olympus ja. ist jetzt, das Imaging-Business ist jetzt verkauft. Das heißt, Olympus selber konzentriert sich jetzt wieder auf diesen Medizinbereich, soviel ich weiß, und medizinische Bildgebung und so weiter. Und zwar an JIP, Japan Industrial Partners Incorporated. Das ist jetzt also völlig unter Dach und Fach. Und ja. die JIP führt das Ganze weiter unter der Marke OM Digital Solutions. Und werden das auch weiterhin aus Japan tun. CEO ist der frühere Olympus Executive Shigemi Sugimoto. Ich weiß nicht, was der da früher genau gemacht hat, aber ist jetzt auf jeden Fall CEO davon. Und R&D, also Entwicklung und so weiter, wird jetzt umgezogen in ein neues Gebäude in Takakuramachi Hachioishi, Tokio.
Ich wollte gerade sagen, Tokio. Klingt nach Japan.
Ist alles in Japan. Produktion von den Kameras wird in der Dongnai-Provinz in Vietnam jetzt stattfinden. Okay. Ob die Marke Olympus für die Kameras weiter besteht, ist mir noch nicht klar, weil es ist hier OM Digital Solutions Company. Ob die weiterhin auf die Kameras Olympus draufschreiben werden, weiß ich nicht. Aber
ich würde ja. es mal.
So wie es aussieht, bleiben zumindest, was hier Entwicklung und so weiter angeht, die gleichen Leute. Und der Chef kommt auch von Olympus. Also da würde ich mir jetzt mal keine großen Sorgen machen.
Ich denke, die Webseiten sind inzwischen auch wieder alle am Start. Da gab es so ein bisschen Schluck auf zwischendurch, dass die Supportseiten nicht erreichbar waren oder der Shop nicht erreichbar war. Aber das sollte inzwischen alles wieder durch sein. Ich denke mal, dass da auch intern einige URLs oder Server umgezogen sind. Vermute ich jedenfalls. Ja, ist nicht immer gesagt. Ne? Man kann ja Infrastruktur auch einfach so übernehmen und dann. Aber ich denke mal, da wird einiges passiert sein unter der Haube.
Ja, wahrscheinlich schon.
Ja. Nur ich, kleiner privater Aufruf an dieser Stelle. Ich suche eine OMD EM1 Mark III. Nur den Body.
Wie, du suchst die? Einfach hast du die mal. Verlegt? Oder? Ja,
die liegt jetzt noch bei irgendjemandem.
Oder willst du die mal testen? Oder
nein, ich möchte die haben.
Oder?
Ich möchte die haben. Ich möchte die zwei, die ich hier habe, mit der das Video gemacht ist, ich will die nicht dauernd abbauen und aufbauen. Ich will jetzt eine haben, mit der ich fotografieren kann. Und
du willst die du willst diese teure Kamera als Webcam missbrauchen?
Tue ich doch schon.
Das ist ja furchtbar.
Warum soll ich das denn nochmal umbauen?
Hast du schon festgeschweißt?
Ja, da hat der Kai zum Beispiel hat dann auch so ganz süffisant geschrieben, ja, kannst du ja günstig eine GH3, hat er auch gemacht und so. Und auch alles ganz gut. Und er hat dann nach einer Weile auch rausgefunden, wie er ein sauberes HDMI kriegt. Und jetzt sucht er halt noch eine Möglichkeit, den Dauerstrom. Und ich habe das alles schon gelöst. Es funktioniert alles, läuft rock solid. Ich will gar nichts anderes. Das soll alles genauso bleiben.
Und am Stativ ist jetzt schon die Schraube so fest, dass die schon festgebacken ist.
Ist schon Loctite ist drauf.
Ja, kommt alles gut. Raus. Der rote oder der blaue Loctite?
Und ich dachte mir, ich könnte jetzt nochmal eine Mark II, weil die kenne ich schon. Aber warum eine Mark II, wenn es eine Mark III gibt, die ja nochmal ein bisschen besser geworden ist, könnte ich nochmal machen.
Na gut, und jetzt suchst du eine.
Ich suche einfach eine.
Vielleicht kann man doch aber jetzt einfach in den Laden gehen und die kaufen.
Oder? Ja, das kann man machen, aber gebraucht könnte vielleicht günstiger sein. Vielleicht hat irgendjemand jetzt noch eine rumliegen und sagt, ich wechsle jetzt das System, was ich durchaus verstehen kann. Das Stichwort
hatte mir gefehlt.
Na, kann ich ja durchaus verstehen. Ich selbst spekuliere ja nicht mit einem Wechsel, aber mit einer Ergänzung wieder zu Canon. Also die R6, die macht mich nach wie vor an und das wird sicherlich auch noch passieren, dass die hier Einzug halten wird, früher oder später. Jetzt eher später, ne? Erstmal Corona ausnivellieren und wieder Aufträge generieren. Aber die Olympus will ich nicht missen. Also das habe ich jetzt gesehen. Ich habe jetzt im Augenblick die Z7 II hier zum Ausprobieren und habe da auch über einen Adapter hier, über so einen Z-Adapter habe ich hier mein Canon, das 100-400 dran geschnallt. Und das ist einfach ein Klopper. Und wenn ich überlege, mit was für verhältnismäßig kleinen Objektiven ich ein großes Tele erreiche, eben an einem Micro Four Thirds, das ist schon wesentlich angenehmer, wenn man mal rausgeht oder einen Ausflug macht. Und deswegen möchte ich weiterhin beim MFT-Body bleiben, solange da Support für gegeben wird. Und dann würde ich gerne eine EM1 Mark III ausprobieren. Und wenn jetzt jemand wechselt und sagt, Mensch, für den Boris habe ich ein günstiges Angebot, meldet euch einfach mal bei mir. Vielleicht werden wir uns ja einig. Man kann es ja mal versuchen.
Sehr schön. Ja, du hast uns noch was in die, die Liste gepackt.
Und zwar hatten wir letzte Woche, da hatte ich ja vorgestellt, wie wir Remote-Katzenfotografie gemacht haben. Und die Kundin hat ja die Katzenbilder dann mit einem Smartphone gemacht. Am Ende des Tages auch tatsächlich mit einem iPhone 12, vermute ich. Müsste ich jetzt nachgucken. Und Apple hat es eben mal wieder gemacht. Die haben ja immer diese Kampagnen Shot on iPhone und in diesem Fall eben ein Shot on iPhone 12. Und da gibt es einen schönen Blogbeitrag mit sehr, sehr schönen Beispielen, was eben so an Fotos gemacht wird mit einem iPhone. Und ich werde nicht müde, mich zu begeistern an der Qualität der Fotografie, die heutzutage, und das ja nun schon seit Jahren, mit Hosentaschengeräten, mit Smartphones möglich ist, die wir ursprünglich...
Oh, hier ist aber das Rot ein bisschen hart an der Kante, du.
Die wurden mal ursprünglich ja gebaut zum Telefonieren und so, ne? Inzwischen will eigentlich keiner mehr telefonieren, ne? Man textet und hat Internet und alles. Und Kamera ist einfach irgendwie so das Argument für so ein Gerät. Also ich glaube, sehr, sehr viele kaufen sich ihr Gerät tatsächlich danach, ob die Kamera für einen eben die beste oder eine sehr gute erscheint. Ja, und die Beispiele sind einfach ziemlich, ziemlich geil. Es gibt inzwischen auch noch eine andere Kampagne, und zwar werden quasi Ultra-Kurzfilme, so sag mal so 2-3-Minuten-Filme oder sowas gemacht, mit dem iPhone 12. Und da habe ich auch schon 2 Videos gesehen. Ich habe jetzt leider die Links nicht parat. Vielleicht kann uns da die Community aushelfen. Das eine war so ein Schwarz-Weiß-Film, so im Stil der, weiß ich nicht, 50er, 60er Jahre, Krimi-Filme oder sowas. Da geht es um UFOs und Außerirdische. Richtig geil gemacht. Der Witz an all diesen Videos, die da gemacht werden, im Auftrag oder gesponsert von Apple, es ist ein Hochformat-Videos. Da hatten wir hier auch schon mal ein Beispiel vorgestellt. Und das sind wieder Hochformat-Videos. Und ich finde das richtig cool. Und wie gesagt, das eine ist so ein Schwarz-Weiß-Ding gewesen, wo es um Außerirdische und sowas geht. Das andere ist ein Video gewesen, wo jemand einen Mond zurück an den Himmel bringt. Das waren die 2, die ich gesehen habe. Und es soll noch irgendwie einen Stop-Motion-Film geben, den habe ich noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob der jetzt die Tage irgendwo rauskommt. War auf Instagram, hatte ich das gesehen. Beeindruckend. Also natürlich wird da dann zusätzliches Equipment dazu genommen, vielleicht noch zur zusätzlichen Stabilisierung oder so ein großer Cage, um das Ganze besser zu halten und zu bewegen. Oder die Leute stehen halt auf einem rollbaren Wagen, der gezogen wird, wenn sie irgendjemanden verfolgen und laufen nicht hinterher. Das ist schon klar. Aber das alles wird gemacht und geschnitten auf einem iPhone. Und das Color Grading und alles, und das ist. Also ich kriege Gänsehaut, wenn ich das sehe, was Leute mit Talent, mit Fantasie und mit Kreativität da tatsächlich hinkriegen. Und wer jetzt sagt, Vertical Video wäre eine Seuche, da muss ich sagen, das habe ich vor vielen, vielen Jahren auch gesagt, nach dem Motto, unsere Augen sind ja auch nebeneinander und nicht übereinander und das war, was soll das Ganze? Ich muss aber inzwischen sagen, ich lag falsch, denn man muss halt gucken, für welches Publikum ein Content, also ein Inhalt, ein Video in diesem Fall gemacht wird. Und wenn man sich anschaut, dass sehr, sehr viele, ein großer Teil der Nutzer ihre News morgens und auch ihre Videos auf dem Smartphone konsumieren, während sie gerade am Frühstückstisch oder am Mittagstisch oder abends auf dem Sofa sitzen und es in der Regel eben aufrecht vor sich halten, dann ist es einfach nur sinnvoll, wenn das Video dann auch hochformatig ist, weil es dann einfach die meiste Fläche nutzt, ohne dass ich es aufwendig quer halten muss und dann wieder irgendwie die Kamera verdecke und das automatisch in Standby geht oder ich einen Lautsprecher zuhalte oder irgendetwas. Das hat schon alles seine Berechtigung und ich sehe das inzwischen tatsächlich komplett anders und sage, Vertical Video macht durchaus, ne, macht keinen Sinn, sondern ist durchaus sinnvoll, wenn man eben berücksichtigt, wie man das Ganze konsumiert und für welches Publikum das gemacht ist. Das willst du natürlich nicht hochformatig an deinem Fernseher gucken, ist schon klar.
Naja, und es ist immer schwierig, hoch- und querformatiges Video zu mischen und. Ne? Da gibt es ja dann so Videokonferenz mit drei Querformaten und einem Hochformat.
Das ist dann schwierig.
Ja, aber ne, klar, es hat völlig seine Daseinsberechtigung. Und das wird auch noch weiter wachsen, ganz sicher.
Da gehe ich ganz stark von aus.
Ganz, ganz sicher. Von den Computational Kameras in der Hosentasche zu anderer Computation. Ich habe ein Ding ausgegraben, mal wieder von Two Minute Papers auf YouTube. Und zwar ist das diesmal ein Blick in die Computational Videography und das auf eine interessante Art und Weise. Was hat der Mensch gemacht? Also er hat ja so ein Paper rausgesucht mit Beispielen. Und zwar geht es um Retiming von Video. Soweit erstmal nicht schwierig heutzutage, da gibt es dann Optical Flow und so weiter, da gibt es Algorithmen, mit denen sich Video schneller und langsamer machen lässt, ohne dass da schlimme Dinge passieren.
Bis zu einem gewissen Grad.
Bis zu einem gewissen Grad und was dieser Algorithmus oder beziehungsweise diese, ich nehme an, dass es wieder Machine Learning tut, ist, es geht her und zerpflückt das Video in einzelne Menschen und retimet die einzeln. In einem Video. Hier ist so ein Beispiel auf dem Bildschirm. Da sind drei Kinder, die ins Wasser springen zu unterschiedlichen Zeiten. Und was dann dieser Algorithmus hinbekommt, ist, dass die gleichzeitig reinspringen.
Das heißt, er macht eine zeitliche Anpassung verschiedener Bildelemente. Also eine unterschiedliche Zeitanpassung verschiedener Bildelemente in einem Video.
Und diese Bildelemente überlappen sich auch noch.
Ja, ja.
Und das ist hammerhart. Hier ist ein Beispiel von Kids, die auf dem Trampolin springen, alle gleichzeitig springen, aber die sind im Original nie gleichzeitig gesprungen, sondern waren im Original immer völlig unterschiedlich. Also was dieser Algorithmus schafft, ist, er schafft es aus dem, ja, das Video quasi zu zerlegen. Hier ist nochmal ein Beispiel, da laufen zwei Frauen aneinander vorbei in so einem Office irgendwo, da siehst du also hinten eine Scheibe, in der sie sich spiegeln. Dieser Algorithmus schafft es tatsächlich, einzelne von diesen Personen nicht nur zu retimen, sondern rauszunehmen, inklusive Schatten und Reflexion. Das musst du erstmal hinkriegen.
Ja, das ist ja wahrscheinlich sowieso der erste erforderliche Schritt. Also wenn du verschiedene Elemente unterschiedlich im Zeitablauf anpassen willst, musst du sie ja vorher alle einzeln zerlegen. Und wenn du sie schon einzeln zerlegt hast, dann kannst du sie natürlich auch einzeln entfernen. Aber das ist schon beeindruckend, was der Algorithmus ja tut, dass er die Reflexion berücksichtigt. Und auch wenn die Reflexionen sich überlappen, also wenn die beiden Personen aneinander vorbeilaufen, überlappen sich die Personen und natürlich auch die Reflexion im Hintergrund. Und das ist schon schwer beeindruckend.
Also ist völlig abgefahren, du. Ja, also es ist noch nicht ganz hundertprozentig perfekt. Man sieht schon noch das eine oder andere Artefakt. Aber hier mit dem Beispiel den Trampolinkindern läuft da hinten einer durch. Ne? Den haben sie dann
so ein halt Aufseher irgendwie, ja.
Ein Aufseher in so einem gelben T-Shirt und dann ist der halt plötzlich weg und von den 5 Kindern, die da rumspringen, sind halt dann irgendwann auch nur noch irgendwie 2 da oder so. Ja, also erstmal Aufseher weg und dann nimmt man halt irgendwie noch die Kids raus.
Dann springen nur noch 2. Ja, ja.
Völlig abgefahren. Also stell dir vor, du hättest das in deiner Hosentasche. Du könntest auch so ein Video einfach auf Leute tippen und sagen, hier, ich meine, natürlich, wen sowas interessiert, ist dann zum Beispiel Hollywood oder Co., weil dann müssen sie irgendwie die Szene nicht nochmal drehen. Dann können sie einfach den Robert De Niro halt irgendwie eine halbe Sekunde später reinkommen lassen oder so, wenn das nicht gepasst hat. Ja.
Das eröffnet mal wieder neue Möglichkeiten. Und ich sag mal, die Zeit, dass ein Video als Beweis dient, ist schon lange raus. Also ohne wirklich genauere forensische Analyse kannst du da nichts mehr glauben.
Genau.
Unfassbar.
Und ich meine, da kannst du ja auch hier vorstellen, du bist irgendwo gerade. Ja, also ich meine, Leute aus Bildern rausnehmen, ist ja eh schon irgendwie gang und gäbe heutzutage fast schon. Also bist da irgendwie am, hier, Beispiel Trevi-Brunnen, den haben wir auf The Future Photography mal als Beispiel, weil Adrian da irgendwie völlig abgekotzt hat, weil du kannst den nicht fotografieren, ohne dass da irgendwie Leute im Weg stehen. Das geht einfach nicht. Mhm. Und ja, das kannst du dir halt irgendwie rausnehmen. Und auch nicht. Aber nicht nur als Foto, sondern als Video.
Ja, ja, aus dem bewegten Bild. Das ist schon. Und das war ja mit Sicherheit alles nicht groß nachbearbeitet, sondern wirklich nur den Algorithmus durchlaufen lassen. Ja. Ich denke mal, wenn man da noch Hand anlegt, ein bisschen retuschiert.
Also, ich sag mal so, wenn das jetzt schon in dem Paper so rüberkommt mit Beispielen und so weiter, dann ist das nur eine Frage der Zeit, bis, also das dauert, es wird ja nicht aufgehört zu forschen an der Stelle, sondern es geht natürlich weiter. Und so schnell wie das geht, warte noch ein halbes Jahr und dann ist das wahrscheinlich schon irgendwie in den ersten Produkten zu finden.
Ist denn im Smartphone drin?
Natürlich, klar.
Da kommt es als erstes.
Ganz, ganz klar. Ganz, ganz logisch.
Ja, beeindruckend.
Tja.
Könnte man dann und wann mal gebrauchen, sowas.
Das ist witzig. Völlig abgefahren. Völlig abgefahren.
Ja, ja, schön. Kommen wir mal zu dem hier, nicht?
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Wir werden wieder unterstützt von Jimdo, wo ihr euch eure eigene Webseite bauen könnt, ohne wissen zu müssen, wie man Webseiten baut. Ihr müsst nur wissen, dass ihr eine haben wollt, weil ihr zum Beispiel euch zum Hobby gemacht habt, Luftrüsseltröten zu testen. Stellt euch vor, ihr seid professionelle Luftrüsseltröten-Tester.
Ich mache das mit der Hupe.
Oder wo, ja, das ist ja keine Luftrüsseltröte. Aber es gibt sehr, sehr viele verschiedene Luftrüsseltröten. Und ich denke, dass auch die geschichtliche Entwicklung der Luftrüsseltröte, also von der Antike bis zur Moderne, sicherlich mal einen genaueren Blick wert wäre. Ich meine, wer weiß schon, wann die erste Luftrüsseltröte erfunden wurde, warum und für wen? Du weißt das vielleicht, weil das vielleicht deine Diplomarbeit war oder so etwas. Nee, Masterarbeit sagt man jetzt. Und du möchtest das einfach mal kundtun, was du dabei rausgefunden hast. Und hast dir zur Aufgabe gemacht, einfach Luftrüsseltröten auch zu testen. Um eben festzustellen, für welche Zielgruppe ist welche Luftrüsseltröte nun wirklich die beste. Und das solltest du am besten auf deiner eigenen Webseite tun. Denn wenn du das bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram oder sonst wo machst, dann ist das einfach sehr schnell in Vergessenheit geraten. Du kannst all diese Social-Media-Plattformen benutzen, um auf deinen Content zu verweisen, um den zu bewerben oder mit weiteren flüchtigen Informationen, sage ich mal, zu unterstützen, weil du zum Beispiel auf einem Luftrüsseltrötenumzug vorne mitlaufen durftest oder weil du bei der Luftrüsseltrötenkapelle das tiefe G-Cis, das GIS, sagt man dann, ne, das GIS gespielt hast. Ein G-Cis wäre auch mal ein interessanter Ton, aber vielleicht gibt es das und ich weiß es bloß nicht. Dann bau doch mal eine Webseite. Geh mal auf happyshooting.de/Jimdo. Da kannst du starten. Ich empfehle da mal mit dem Dolphin zu starten. Ja, es ist wirklich, wirklich einfach. Da sagst du einfach, was ist das? Ist das hier Hobby? Ist das Geschäft? Ist das eher kreativ oder soll das eher einen sachlichen Schick haben? Solche Geschichten. Und dann bist du mit ein paar Frage-Antworten innerhalb von 3 Minuten am Start und hast da eine Webseite stehen. Das ist erstmal nur ein Entwurf. Ne? Da ist immer Werbung. Ne? 3 Minuten zur eigenen Webseite ist schon klar. Die steht dann da auch. Das ist auch, das stimmt schon so. Da steht auch schon eine Überschrift drin. Da stehen schon Texte drin. Da sind schon Bilder drin. zum Beispiel, wenn du Instagram benutzt, um eben die Luftrüsseltröten-Sammlung zu zeigen oder eben von deinen verschiedenen Konzerten da Bilder zu haben, dann können die schon benutzt werden. Ansonsten sind da Standard-Stock-Fotos drin, natürlich dann wahrscheinlich ohne Luftrüsseltröten. Wäre vielleicht ein anderes Themengebiet, was man mal füllen könnte. Naja, und dann kannst du einfach da per Drag and Drop oder eben per Laden Bilder austauschen, kannst die Überschrift noch anpassen, die Texte anpassen und kannst auch die Reihenfolge der einzelnen Module auf dieser Seite anpassen. So ein Modul, das kann eben ein Titel sein, das kann eine Bildgalerie sein, das kann ein Zwei-Spalten-Layout sein, solche Geschichten. Und wenn du sagst, Mensch, an dieser Stelle, da möchte ich noch ein Bild reinhaben, hier zwischen diese beiden Texte, da soll noch ein Bild rein, dann suchst du dir ein Modul mit einem Bild, schiebst das zwischen die beiden Textmodule. Das ist einfach Drag and Drop, ne? Anklicken, reinziehen, schon ist deine Seite angepasst. Das funktioniert. Und wenn du sogar so weit gehst und sagst, okay, du testest nicht nur Luftrüsseltröten, sondern du hast auch gute Möglichkeiten, die einzukaufen und zu verkaufen. Vielleicht fertigst du die sogar selber aus ganz, ganz edlen Materialien. Ich meine, vielleicht kann man sowas aus Seide bauen zum Beispiel. Wäre möglich. Vielleicht gibt es ja Luftrüsseltröten-Seidenspinner, die du züchtest und daraus dann eben Luftrüsseltröten baust und verkaufst. Dann kannst du da sogar einen eigenen Shop aufsetzen. Das sind auch nur ein paar Mausklicks und es ist ein Shop, der in Deutschland rechtssicher ist. Jimdo sitzt in Deutschland, die sitzen in Hamburg und dann kriegst du eben einen rechtssicheren Shop an den Start, ohne dich um alle möglichen Details zu kümmern. Da kommen Rechnungen raus, wo dann, wenn du Mehrwertsteuer ausweisen musst, da auch Mehrwertsteuer drin steht und den ganzen Tüdelkram, alles mit drin. Und wenn du jetzt sagst, das mit Luftrüsseltöten ist ja totaler Quatsch.
Luftrüsseltöten?
Tröten.
Bitte bleiben Sie.
Das ist alles totaler Quatsch. Ich lege hier die besten Fliesen oder ich baue den tollsten Ofen oder ich tapeziere am besten. Dann bau dir eine Webseite. Mach das einfach mal. Es ist wirklich kein Quatsch. Ich kann nicht unterstreichen, wie wichtig es ist, gerade wenn man ein Geschäft hat, auch nur als Einzelselbstständige oder Selbstständiger, wie wichtig es ist, eine Webseite zu haben und nicht nur auf Facebook und Konsorten zu setzen, weil einmal irgendwas Falsches gepostet, zack, bist du gesperrt, dein Content ist weg. Es sehen nicht alle, die es vielleicht sehen sollten. Und wenn mal einer was sucht, findet der nichts mehr wieder. Das ist einfach Quatsch. Deswegen probier das mal aus. Das ist kostenlos. happyshooting.de/Jimdo. Keine Gefahr, keine Kreditkarte hinterlegen. Alles kostenlos, bleibt kostenlos. Wenn dir das gefällt, ist natürlich nicht kostenlos, um es jetzt irgendwie dauerhaft sinnvoll zu nutzen, weil die Domain ist dann irgend so eine Jimdo-Site. Wenn du das aber getestet hast und sagst, das ist geil, das will ich jetzt dauerhaft haben, dann schau dir mal die kostenpflichtigen Pakete an bei Jimdo. Das ist so gestaffelt, ich glaube, in 3 verschiedene Pakete. Guck dir an, welche Ausbaustufe für dich die sinnvolle ist. Vielleicht startest du mit einer kleineren und arbeitest dich dann später hoch. Und dann verwende mal unseren Gutscheincode Belichtigung. Belichtigung ist der Gutscheincode für 20% auf deine Bestellung, auf die kostenpflichtigen Pakete. Und dann kannst du deine eigene Domain dahinterlegen. Die kannst du auch direkt klicken. Da kriegst du direkt einen Vorschlag, ob die noch frei ist und solche Späße. Total easy. Mach das mal. Wenn du was Cooles gebaut hast, schick uns gerne mal einen Link an info@happyshooting.de. Wer weiß, vielleicht kaufe ich ja noch eine Luftrüsseltröte von dir. Wir sagen Danke an Jimdo für den schönen Support.
Dankeschön. Ja, ist interessant, ne? Wir haben das letztes Mal angefangen im Videostream die Jimdo-Werbung durch eine Pause zu ersetzen. Durch eine, was auch immer. Man darf sie nutzen, wofür man möchte. Und ja, da kamen relativ schnell Fragen, warum, was, wie? Und da die jetzt mehrfach kommen, erklären wir das jetzt mal kurz. Die Werbung, die wir hier auf dem Podcast haben, seit einigen Jahren Enjoy Your Camera und auch Jimdo. Es ist eine Werbung für einen Audio-Podcast erstmal. Und wir haben ja letztes Jahr mal, ja, so als Testballon erstmal hier die Videogeschichte angefangen, aber Video ist halt nochmal ein separates Publikum. Video ist so, viele Leute, die Podcast hören, schauen kein Video, viele Leute, die Video schauen, hören keinen Podcast. Und für uns ist das interessant, ja, weil wir da auch nochmal andere Leute erreichen damit. Und weil es uns Spaß macht, weil es unseren Spieltrieb auch irgendwie befriedigt. Und dann haben wir das als Testballon auch mal mit der Werbung gemacht, weil ist ja irgendwie auch eine Übung. Aber jetzt haben wir halt mal mit den Werbepartnern gesprochen und da war Jimdo relativ klar und sagt, nee, wir wollen die Audio-Werbung weitermachen und das mit dem Video brauchen wir einfach nicht. Ist nicht wichtig für uns.
Wir haben auch keine Hasen.
Wir haben auch was?
Wir haben keine Hasen. Jimdo hatte mal so eine schöne, so eine niedliche Hasen. Ist egal.
Ach so, das, ja. genau. Also auf jeden Fall ist es halt irgendwie, ja, wenn sie das nicht brauchen, dann ist das im Prinzip für uns jetzt eine Möglichkeit, auf dem Videostream zu signalisieren, hier ist ein Platz frei. Also falls jemand da irgendwas reinpacken möchte, irgendeine Werbung von uns haben möchte, können wir das durchaus tun. Und am einfachsten von der Umsetzung her ist es tatsächlich, da so eine Grafik reinzumachen, die dann halt, pass mal auf, so, die dann halt da auf dem Bildschirm läuft, das ist so ein durchlaufender Loop. Dieser Loop ist auch völlig, also der muss nicht so bleiben, ne? Das wäre vielleicht ganz lustig, mal irgendwie den vielleicht auch als, ich sag mal, so als Litfaßsäule für die Community zu machen oder so. Vielleicht habt ihr interessante Sachen, die man da noch mit reinpacken kann. Ich keine Ahnung, ne? Das ist jetzt nur mal so ins Blaue reingesprochen. Aber wieso denn nicht? Könnte ja durchaus sein, dass das interessant ist. Dass da was draus wird. Ne? Das ist jetzt einfach mal so eine freie Fläche, eine Videofläche, die vielleicht in irgendeiner Form sinnvoll genutzt werden kann.
Schauen wir mal.
Wir sind offen für Ideen. Wir sind offen für Ideen. Wir wissen es selber nicht. Aber im Moment nutzen wir es jetzt einfach mal so als kleine Werbetafel. Hier könnte Ihre Werbung stehen. Vielleicht ist das ja echt für jemanden interessant. Man weiß es nicht.
Für die, die sich das Video anschließend anschauen, eben als Pinkelpause, nicht wahr?
Genau. Und je nachdem, wie lange du redest, geht auch noch mehr als nur pinkeln.
Ja, ich kann das, ich bin da flexibel. Kurz und lang.
Ja. Ja, aber nee, lasst uns wissen. Also das hier ist jetzt die Folge 697. Schreibt uns mal in die Kommentare. Was denkt ihr da drüber? Ist das, ja, was, habt ihr Ideen? Immer her mit. Wir sind offen für einige unterschiedlichen Schandtaten.
Mal gucken, wie viele jetzt an Jimdo eine E-Mail schreiben und sagen, oh, ich will die Werbung sehen.
Ach so, das wäre natürlich auch, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, das wäre natürlich eine Option. Hey Jimdo,
ich gucke immer Happy Werbung. Shooting bei YouTube und jetzt ist eure Werbung nicht mehr da. Dabei finde ich gerade die so cool.
Der Chris scrollt immer so schön auf euren Webseiten rum.
Ja.
Tja.
Der Boris erfindet Geschäftsmodelle.
Ja, der Laurent meinte gerade, diese kurze Video-Livestream-Pause ist ganz schön hektisch und sehr wiederholend.
Ja. Es ist, wie es ist. Kommt nicht weiter darüber reden. Schreibt Kommentare auf happyshooting.de. Wir machen mal weiter. Wir haben nämlich ein volles Programm hier.
Genau.
Der Uwe hat nämlich eine Frage an uns, Chris. Geht um Apple und die M1. Mit großem Interesse habe ich den letzten Folgen euren Ausrutschern, Hochkomma, zum Thema Apple M1 gelauscht, wobei Ausrutscher ja nicht ganz korrekt ist. Schließlich ist so ein MacBook wie ein Stativ oder ein Fotorucksack ja auch ein unterstützendes Werkzeug für den Fotografen. Ich spiele selber mit dem Gedanken, mein altes MacBook Pro durch ein MacBook Air, M1 zu ersetzen. Würde dann vielleicht so ein Mittelding zwischen Chris Einsteiger und Boris Upgrade-Gerät wählen. Also sowas in Richtung 16 GB RAM und 512 GB SSD. Daher würde mich weiterhin eure Meinung und Infos zu euren Geräten interessieren. Wie macht sich Lightroom und Photoshop auf den Geräten? Ich hatte jetzt hier ein paar Fragen, wir können ja mal. Ich lese erstmal vor, ne? Wie macht ihr das mit den Nur-Anschlüssen, also nur zwei Anschlüsse. Ich hatte bisher meist immer SD-Kartenadapter, Netzteil, bla bla bla. Nutzt ihr einen USB-Hub? Vielen Dank für die Unterhaltung auf der aktuell leeren Autobahn. Und was schreibt er hier noch an? Lass mich erstmal bis dahin, genau. Ja. Der Reihe nach. Wie macht sich Lightroom um Photoshop auf den Geräten? Ich kann sagen, Photoshop habe ich nicht installiert, weil ich Affinity Photo und Designer und Publisher verwende, aber sehr wohl Lightroom Classic und das läuft schneller, als es jemals auf meinem MacBook Pro mit Intel-Prozessor gelaufen ist.
Nochmal zur Klärung, du hast die 16-GB-Version?
Ich habe die 16-GB-Version mit 1 Terabyte SSD, das MacBook Air mit M1-Chip.
Ja, und ich habe die kleinste Version mit 8 GB RAM. Auch ich habe Lightroom drauf und die Affinity-Sachen. Und selbst darauf überhaupt keine Beschwerden. Das Ding ist flott und schnell. Ich habe da mal geguckt, wie ist das mit dem Speicher? Und wenn man da dann tatsächlich parallel so 3-4 dicke Sachen aufmacht, also die diverse dicken Apps aufmacht, hier in Final Cut Pro noch und was weiß ich, dann kommt da schon mal ein Swappen, ja. Ja, wird ein bisschen Swap Space verwendet, für alle, die sich damit auskennen. Da wird dann quasi Hauptspeicher von der Platte ausgeliehen. Dies aber mit irgendwie 2 Gigabyte pro Sekunde Durchsatz oder 2,5 oder so. Auf jeden Fall, die ist so schnell, dass du das auch nicht merkst. oder fast nicht merkst. Und ich wurde auch kürzlich gefragt von jemandem, der darauf eigentlich nur Lightroom benutzen möchte, ob ihm da die kleine Version mit 8 Gigabyte ausreicht. Und da habe ich ein ganz eindeutiges Ja zurückgeschrieben.
Ja, würde ich bestätigen.
Also ist tatsächlich so von der kompletten Bedienung her ist das mein flottestes Gerät. Und ich sitze hier vor einem iMac Pro, der natürlich noch ein bisschen andere Sachen kann, weil der hat hier noch eine andere Grafik drin und so weiter. Aber so im allgemeinen Benutzen, auch Lightroom und so weiter, ist der Kleine schneller. Ja.
Ja, also ich habe an dem MacBook Air zum Beispiel natürlich immer irgendwelche Social-Media-Sachen laufen. Also Slack ist offen, was an sich ja schon Speicher braucht. Twitter ist offen. Ich habe Safari mit, ich zähle sie nicht mehr, Tabs und Fenstern offen. Ich habe Google Chrome offen mit mehreren Tabs und Fenstern. Das ist so die Basis. Natürlich ein Finder mit diversen Sachen. Da läuft Dropbox im Hintergrund und diverse andere Dienste laufen im Hintergrund. Ich lasse ein VPN laufen, verbinde mich mit Microsoft Remote Desktop auf den Firmenrechner, um remote damit zu arbeiten. Da läuft dann eine Telefonsoftware noch von der Firma drauf und parallel kann ich damit Lightroom arbeiten oder mal schnell ein Affinity-Foto aufmachen. Das fluppt alles wie, das gibt's gar nicht. Und die ganzen letzten Videos, die
Lüfter, und kein Lüfter.
Es ist nicht mal einer drinne, der laut werden könnte. Das Ding ist einfach nur leise. Was ich sofort gemerkt habe bei den Videokonferenzen in der Firma, also wenn da irgendwas aufgegangen ist und jemand präsentiert seinen Desktop, weil er halt dann irgendwas zeigen will, das war auf dem MacBook Pro war das unerträglich. Also ich habe dann halt Noise-Canceling-Kopfhörer drinne, damit das Rauschen ausgeblendet wird, weil ich sonst einfach wahnsinnig werde.
Und das vor allem für dich mit diesem Hörsturz und so weiter ist das doch.
Das ist jetzt der, ist das Wahnsinn. Ist die Erfüllung, ist das wirklich. Also läuft einfach super, kann ich nicht anders sagen. Dann fragt er, was macht ihr mit den nur 2 Anschlüssen? Das MacBook Air hat ja nur 2 USB-C-Anschlüsse. Ich arrangiere mich bisher damit, aber ich bin ja im Augenblick auch nur zu Hause. Also ich bin jetzt ja nicht unterwegs. Also normalerweise, Chris, habe ich ja mein Notebook auch dabei, wenn wir Workshops machen bei dir. Und dann schließe ich das an den Beamer an und habe dann noch eine Speicherkartenleser angeschlossen, wenn irgendwelche CF-Karten kommen. Die SD-Karten hatte ich im MacBook Pro halt direkt reinstecken können. Und mein MacBook Pro hatte all diese Anschlüsse noch. Das war ein 2015er Modell mit halt richtig HDMI-Anschluss und so. Und das würde mich jetzt schon ganz schön zwicken. Das heißt, sobald wir wieder Workshops machen oder so, müsste ich mir tatsächlich irgendeine Dongle-Box oder sowas holen, wo halt HDMI und vielleicht ein SD-Kartenleser dran ist und vielleicht noch normale USB-Anschlüsse, um mal eben schnell von irgendwem ein Stick oder ein Lesegerät anschließen zu können. Mhm. Hier zu Hause komme ich damit super klar, weil es gab nur wenige Situationen, wo ich beide Anschlüsse brauchte, nämlich zum Beispiel beim Videoschneiden, weil ich die Videos auf einer externen SSD habe, einfach aus Platzgründen. Und wenn ich dann noch was importieren wollte von der Speicherkarte, dann brauchte ich den zweiten Anschluss, wo ich dann Lesegerät angeschlossen habe. Was aber bei diesem Gerät nicht das Problem ist, weil ich über den ganzen Arbeitstag mit dem Akku damit klarkomme, auch wenn ich anstrengendere Sachen mache. Und das ist.
Das wäre so mein Punkt gewesen. Was ich relativ schnell gemerkt habe, ist, dass der so batterieeffizient ist, dass ich ihn einfach lange Strecken völlig ohne Netzteil verwenden kann.
Absolut.
Und ich bin jetzt auch hier nur zu Hause, das heißt, mir geht es genauso, ich habe gar nicht die Anforderungen, jetzt viel ranhängen zu müssen. Aber ja, es ist tatsächlich, ich fahre halt ganz viel auf Batterie, wenn ich ihn hier benutze.
Ja. Tja. Aber wie gesagt, eine Box wird kommen. Ich wüsste jetzt nicht, was für eine, da bin ich auch gerne für eure Tipps dankbar, wenn ihr da schon Erfahrung gesammelt habt. Eine gute Thunderbolt-Box, also die auch wirklich Durchsatz bringt, die einen schnellen HDMI-Anschluss hat, die irgendwie 4K 60 kann oder so. Schreibt gerne mal Tipps, happyshooting.de, Folge 697. Ja, so ist das. nutzt ihr ein USB? Oder hatten wir eigentlich alles geklärt, ne, was ihr so gefragt hat?
War eigentlich, dann hat er an dich noch eine Frage. Sollen wir die kurz vorlesen? Da ich im Moment auch, oder soll ich?
Ja, mach mal. Ja,
da ich im Moment auch weniger auf Reisen bin, hänge ich auch beim Podcast nachhören. Und auch wenn ich mal keinen anderen Podcast neben Happy Shooting haben sollte, zusammen mit den Fotophonikern kommt ihr möglichst immer zeitnah aufs Ohr. Macht weiter so. Aber geht bitte nicht zu stark in Richtung Videopodcast. 3:1 Happy Apple. Grüße aus dem Rheinland, Uwe. Ja, Audio-Podcast mit Videoanhängsel. Ist es und bleibt es erstmal.
Genau, genau. Kann schon mal irgendwie ein Kapitel geben, was vielleicht ein bisschen videointensiver ist. Da experimentieren wir halt auch mal ein bisschen mit. Ja, aber danke für das schöne Kompliment. Also ich weiß selbst, wie das ist mit einem vollen Podcatcher. Und ich habe natürlich auch so meine Lieblingspodcasts, die ich auf jeden Fall zeitnah höre. Und wenn wir da bei Uwe dazugehören, finde ich das toll. Sind wir in guter Gesellschaft. Dankeschön.
Ja, zum Linktipp. Ich habe einen Linktipp gefunden, mal wieder auf Peter Pixel. Da ist ein Artikel über Patrick Sullivan, der ist Woodworker, wie nennt man das? Schreiner, oder?
Ja, Schreiner?
Wahrscheinlich. Ja, ja. Hat 50 Tischler. Jahre Erfahrung und hat in einem 15-minütigen Video mal eben gezeigt, wie er über mehrere Monate eine Großformatkamera gebaut hat. Und
ach was.
Das ist cool, weil nicht nur siehst du, wie man eine Großformatkamera baut, sondern er bringt auch noch ein bisschen Hintergründe, ne? Was ist denn so bei solchen Kameras überhaupt das Besondere? Erklärt das so ein bisschen den Shift und den Tilt und so. Zeigt dann, wie sie klassischerweise gebaut sind und ja, baut die dann einfach mal Stück für Stück auf. Also du kriegst quasi, also wer so Maker-Videos gerne guckt, und das mache ich total gerne, kriegt da so voll seine Dröhnung, weil er halt wirklich Stück für Stück diese Kamera baut und man dann so ein bisschen auch drüber lernt nebenher, wie so eine Kamera funktioniert, aus welchen Teilen die besteht. Ist super geil gefilmt, das ist schön gemacht, hier nochmal teilweise mit Details und so weiter.
Ja, und vor allem, das ist jetzt nicht irgendwie, das sieht nicht aus wie eine gebastelte, eine hingeschluderte Kamera,
sondern professionell, der Mann,
die kannst du so ins Regal stellen und verkaufen, also
wow. Der Mann hat 50 Jahre Erfahrung, das heißt, der kriegt das natürlich professionell hin.
Richtig,
völlig
richtig,
keine Frage. Genau. Und am Ende ist es halt.
Hat er den Balken denn auch selbst gemacht?
Das weiß ich nicht. Es sieht nicht so aus, aber.
Weil das ist ja auch immer so ein Zauber, wo man so einen Balken dann näher kriegt, ne?
Oh, Balken kann man bauen, da gibt es genügend Anleitungen dafür. Ist halt ein bisschen Aufwand.
Sehr schön.
Naja, hat sich halt quasi eine Bauart ausgeschaut, weil da gibt es ja verschiedene Bauarten von diesen Kameras. Das ist jetzt eine portable, faltbare Field Camera, die er da baut.
Cool.
Ja. Cooles Ding.
Sehr schön. Was ich auch ziemlich cool fand, ist das Thema Stabilisierung. Das ist so eine Fortsetzung des Kinofilms. Themas, was ich mal rausgesucht hatte. Wir hatten schon über Objektive gesprochen und verschiedene Sachen. Und jetzt geht's mal um die Kamerastabilisierung, die klassische Steadicam. Also man kennt das vielleicht so aus verschiedenen Making-ofs, dass der Kameramann oder die Kamerafrau so einen kompletten Anzug haben, so ein Harness, wo dann ein fettes Stativ dran montiert ist, was so mit Federmechanismen und Kontergewichten halt losgelöst ist von der Körperbewegung, sodass man, wenn man eben läuft oder geht, vorwärts, rückwärts, Treppe rauf, Treppe runter, dass diese Kamera, die auf diesem Stativ am Körper montiert ist, eher schwebt. So, das muss halt alles sehr fein ausbalanciert werden. Man ist ein bisschen begrenzt in den Bewegungen, die man machen kann und ähnliches. Aber auch diese Technik hat sich natürlich in all diesen Jahren weiterentwickelt. Das sieht man auch in verschiedenen Making-ofs mal so im Hintergrund, wenn man da mal drauf achtet. Und in dem Video bei YouTube, was wir verlinken, da stellt so ein Kameramann eben seine Arri Trinity vor. Und die Arri Trinity oder Trinity, das ist eben so ein, ja, man kann es eigentlich schon nicht mehr Steadicam nennen.
Es hat so Steadicam-Komponenten, ne? Du hast so einen Federmechanismus am Körper, aber dann hast du halt auch noch
anderes Zeug. Es ist halt auch ein Gimbal. Also es ist quasi ein Gimbal an der Steadicam am Körper montiert. Und dieses Stativ, was da ist, das kann in alle Richtungen rotiert und geschwenkt werden. Also man hat alle Freiheitsgrade und Bewegungsgrade zusammen mit den Bewegungsgraden, die man natürlich mit seinem Körper im dreidimensionalen Raum wahrnehmen kann, vorwärts, rückwärts, seitwärts und eben Treppe rauf, runter. Und das ist absolut monströs. Also was da dann an Kamera und Objektiven drauf ist, an diesem Gimbal, an diesem Steady und mit was für einer Choreografie dieser Mensch diese Kamera um sich herum schleudert und wirbelt oder wirklich wahrscheinlich einen Meter oder mehr nach vorne und zurück bewegen kann, wirklich bodennah unter den Tisch oder auf den Tisch, das ist wirklich bewundernswert. Und das ist jetzt halt nicht nur ein Blick hinter die Kulissen, wo man jemanden sieht, der das macht, sondern der erklärt wirklich, was er da tut, warum er das System mag, was es da für Fallstricke bei gibt und was man dabei üben muss. Und man muss sich das wirklich wie eine verdammt gut eingeübte Choreografie vorstellen, dass also er am Set eben ja auch mit dem Regisseur dann sprechen muss, was dieser eben haben möchte, was für eine Bildeinstellung er haben will, dann kann er vorschlagen, was er machen kann. Und da muss, also stell dir vor, du rennst mit, weiß ich nicht, wie viel Kilogramm Kamera an deinem Körper geschnallt, an einer langen Stange, wie so eine Lanze, weißt du, wie so ein Rambock, rennst du durchs Studio auf eine Person zu, kurz vorher hältst du an, aber diese Kamera, dieser lange Stativstab mit Gewicht, dieser kiloschwere Rambock schießt noch weiter 1,5 Meter nach vorne und bleibt 10 Zentimeter vor deiner Nase einfach stehen für die Totale. Also da musst du als Kameramensch wirklich talentiert und sehr, sehr sicher sein, was du da tust. Und du musst als Schauspieler sehr sicher sein, dass der Kameramensch mit diesem Equipment sehr genau weiß, was er da tut. Und er muss da auch,
glaube ich, jahrelang üben mit diesem Ding. Das ist ein Werkzeug, das ist eine Kunst, dieses Ding zu bedienen.
Also bei diesem Typen ist das wirklich so, er sagt das auch so, das ist so quasi zu seinem dritten Arm geworden. Das heißt, er muss gar nicht mehr hingucken, wo das Ding ist, sondern er spürt das, wenn er das an der Hand hält, wenn er das bewegt. Er weiß, wie weit das hinter ihm ist, er weiß, wie weit das vor ihm ist. Das ist ein dritter Arm für ihn geworden. Und so bewegt er das Ding auch. Er hat eine ganz schöne Anekdote, die teaser ich jetzt hier nicht, wo es beinahe eine Katastrophe gegeben hätte am Set. Schaut euch das Video mal an. Unfassbar. Ja, und sowas ist mehr oder weniger, sag ich mal, Alltag bei heutigen Kino- und Filmproduktionen. Und ja, Respekt. Da weiß man, warum man einen professionellen Kameramann auch mal von außerhalb einkauft. Für spezielle Aufgaben. Respekt,
ja.
Sehr geil.
Street mal wieder. Street-Fotografie,
ja.
Haben wir hier schon öfter mal besprochen und es gibt immer wieder Neues. so Fotos, die du so erstmal nicht erwarten würdest. Gerade wieder auf Petapixel von Ishai Lindenberg Fotos, der ja hat eben auch diese ganz interessanten, ich sag mal, Forced-Perspective-Geschichten, wo irgendwo sich halt aus dem Hintergrund was mit dem Vordergrund zusammen verbindet, um dann irgendwas Interessantes zu ergeben. Und, der ja ist da sehr, sehr spannend. Wie viele davon jetzt tatsächlich echt sind oder gestellt sind oder zufällig, das wage ich jetzt nicht zu raten, aber die Bilder sind so auf Anhieb einfach irgendwie die Klasse, der Typ mit seiner Maske hier. Macht halt Spaß. Nutzt sehr viele so Schilder im Hintergrund, irgendwelche großen Plakate oder sowas, die dann mit dem Vordergrund interagieren und ja,
da kommen. Das sieht mir auch bei einigen der Bildern, die du hier gerade zeigst, so ein bisschen nach dieser klassischen Technik aus. Ich sehe einen interessanten Hintergrund und denke mir, hier könnte was Spannendes passieren. Genau. Und dann muss man Geduld haben und ja,
gucken. So würde ich das auch machen, also so klassische Campingbilder, ne? Du stellst dich irgendwo hin und campst da erstmal eine Weile und dann schaust du mal, was sich da so ergibt.
Ist schön, cool. Schön. Schaut auf den Link, so. Kann man schwer beschreiben, aber es sind schöne Verbindungen wieder in dem Bild von Motiv und Hintergrund.
Genau. So, Jürgen und Alex haben uns was geschickt und zwar geht es um ein zerlegtes Objektiv. Was ist das denn?
Ja, und zwar das Canon RF 100-500. Das ist ja so ein, kannst du mal gerade googeln, was das kostet? Ich habe den Preis nicht im Kopf. Das RF 100-500 Blende, was ist das? 4.1 bis irgendwas. Lens Rentals hat da ein Problem gehabt mit diesem Objektiv. Die vermieten ja relativ viele Objektive.
Och, 3000 Schlappen.
Ja, so 3000. Also so ein
Schnäppchen.
So ein Schnapper, genau. Aber das ist schon ein sehr, sag ich mal, lustvolles Teleobjektiv. Also das fällt voll in mein Beuteschema, mal abgesehen vom Preis. Aber was Lens Rentals an dieser Stelle ein bisschen Sorgen gemacht hat, ist, dass sie vermehrt, also mehrere Geräte zurückbekommen haben mit einer gesprungenen Linse. Da ist also tatsächlich eine Linse richtig geplatzt. Da geht richtig ein gerader Riss durch. Und das hatten sie nicht einmal, sondern mehrfach. Und jetzt gehe ich mal davon aus, dass die halt viele Kunden auch im professionellen Bereich haben und im semiprofessionellen Bereich und auch viele Stammkunden haben, die sowas ausleihen. Und die werden sie nicht alle belügen und dann sagen, nee, nee, ist gar nichts passiert. Sondern
ach so, die Kunden haben alle gesagt, da ist jetzt
da irgendwie ist nichts gewesen. Das ist ordnungsgemäß da eingepackt. Also es war nicht beschädigt. Ist also intakt eingepackt worden und ist bei Lens Rentals dann kaputt angekommen. Also muss auf dem Transportweg wohl passiert sein. Ja, und da das jetzt bei mehreren Objektiven passiert ist, da wird Lens Rentals dann ja hellhörig. Und da sie ja selber auch durchaus in der Lage sind, Objektive zu zerlegen und auch wieder zusammenzubauen, weil sie reparieren durchaus auch vieles selbst. Die haben eine eigene Werkstatt, ja. Genau, also die sind da ganz gut drin. Die haben einfach die Expertise, die machen da einfach viel. Haben sie gesagt, komm, gehen wir mal auf den Grund dieser Sache. Und die hatten halt erst vermutet, dass das gesprungene Teil halt in dem Stabilisierungselement ist, dass das irgendwo gegengeschlagen ist, weil, und das wusste ich auch nicht, das 100 bis 500, das RF von Canon, das ist nicht fixiert, wenn es ausgeschaltet wird. Bei den bisherigen Objektiven war das so mit dem Lens, mit dem Bildstabilisierer im Objektiv, dass der festgeklemmt wird, der wird fixiert. Also da klappert nichts beim Transport. Bei dem 100 bis 500 ist es tatsächlich so, wenn du das abnimmst von der Kamera, dann kannst du schütteln und hörst es rasseln. Und haben sie gedacht, vielleicht ist das ein Problem. Aber long story short, sie haben das Ding komplett zerlegt. Das ist nicht das Problem, da kann nichts passieren. Da stößt nichts irgendwo an irgendeiner Stelle so hart an. Also kann nicht sein. Und das gesprungene Element ist auch nicht in diesem Bildstabilisierungsteil. Es sieht nur so aus wegen diverser optischer Lichtbrechungen da drin. Mhm. Und das Stück, was kaputt gegangen ist, ist natürlich genau das Letzte, an das du rankommst. Du musst also wirklich vorne auseinandernehmen, hinten auseinandernehmen, Tubus auseinandernehmen, das alles auseinandernehmen und irgendwo direkt hinter der Blende das Element, das ist es dann wohl. Und ja, wer den langen Artikel nicht lesen will, obwohl ich es euch gerne ans Herz lege, denn er ist sehr unterhaltsam geschrieben, Englisch sollte man allerdings können, das Endergebnis ist, sie wissen es nicht. Also es gibt keine mechanische Ursache, warum das passieren sollte. Das Ding kann nirgendwo anschlagen. Es gibt keine Möglichkeit dafür.
Und das ist innen drin?
Innen drin, ja, ganz tief drin. Und jetzt, sie hatten dann noch den Verdacht, dass es wegen der Temperaturunterschiede sein könnte, weil es im Augenblick auch sehr kalt ist. Und dann haben sie gesagt, es wird unter 0 Grad sein auf dem Transport und kommt dann wieder in die warme Stube. Und vorher war es ja auch in der warmen Stube und so weiter. Dass es da vielleicht ein Problem ist mit Ausdehnung oder sowas. Da hätte dann aber wohl irgendein oder mehrere Spezialisten im Bereich Material gesagt, das ist eher unwahrscheinlich. Und jetzt vermutet man vielleicht noch, dass es eben mit einer sehr, sehr frühen Charge zu tun hat, weil alle, wo das passiert ist, haben einen ähnlichen Seriennummernkreis und sind aus einer ganz frühen Produktion. Vielleicht ist da einfach ein Produktionsfehler gewesen beim, weiß ich nicht, Erstellen dieser Optiken, ja, beim Gießen dieser Gläser oder so. Keine Ahnung. Man steht auf jeden Fall mit Canon da im engen Kontakt. Das haben sie geschrieben. Und da sind sie wohl auch ganz angetan, weil Canon da eben auch nicht hinter den Zaun hält, sondern wenn sie ein Problem haben, geben sie das auch zu. Und die waren wohl sehr interessiert an dem Problem. Haben wohl bei Lens Rentals auch noch mal eine Nachfrage gehabt nach mehr Details, wo Lens Rentals dann auch drauf geantwortet hat. Die haben ihnen also alle Fotos und alle Details gegeben. Und ich bin gespannt, ob es da dann noch mal eine Fortsetzung zu gibt, ob man rausfindet, was das war. Das ist schon abenteuerlich. Und Lens Rentals sagt, es wäre jetzt auch nicht das erste Mal, dass sie als erstes irgendein Problem haben oder auch als einzige ein Problem haben, weil sie eben im Gegensatz zu einem normalen Anwender haben sie halt nicht das eine Objektiv in einem Anwendungsfall, sondern sie haben halt zig dieser Objektive, die halt zigfach verliehen und hin und her geschickt werden und natürlich in diversen Anwendungsszenarien unterwegs sind. Die haben einfach viel mehr Erfahrung oder ja, reizen diese Hardware einfach wirklich viel mehr aus, als das ein normaler Anwender tun würde. Ja, trotzdem bin ich mal sehr gespannt, was dabei rauskommt. Canon wird das sicherlich auch interessieren. behalten wir mal im Auge. Was aber spannend ist, also deswegen unbedingt mal diesen Artikel lesen, es wird bei diesem Auseinandernehmen dieses Objektivs relativ schnell klar, warum das seine 3000 Euro nicht nur kostet, sondern auch wert ist. Also mit welcher Hingabe diese Ingenieure von Canon dieses Objektiv designt und gebaut haben, das kann ich fast nicht glauben. Also wenn man das sieht, mit was für einer Präzision das gefertigt ist. Du musst dir vorstellen, dass so ein ausziehbarer Tubus, also es verändert ja seine Länge beim Zoomen. Und dieser ausziehbare Tubus, schreiben sie, ist bei normalen Objektiven anderer Hersteller auf drei Rollen gelagert. Da sind so drei Rollen drin, auf denen rollt dieser Tubus, damit er sich bewegt und eben einigermaßen entspannt ist. In diesem Objektiv sind es 6 Rollen, damit sich da auch ja nichts verkantet und das butterweich sauber läuft. Und die sind auch noch unterschiedlich groß, damit sie wirklich, je nachdem, wo sie verbaut sind, eben das richtige Spiel haben und so weiter. Also da steckt eine Liebe zum Detail in diesem Objektiv drin. Schaut euch das mal an. Auf den Fotos kann man das schon ganz gut sehen und im Text wird das sehr schön beschrieben. Also das ist für Technik-Freaks ist das wirklich, also das ist Nerd-Level Stufe 11, würde ich sagen. Hammer. Danke für diesen Link. Also.
Super. Kommen wir zu den Fragen aus der.
Ja, eine habe ich mal rausgezogen.
Eine Frage, genau.
Als Thema. Mhm.
Der John Michael fragt nämlich: In letzter Zeit habe ich mehrere Videos gesehen, in denen diverse Fotografen das hintere Display, den Live View, bei der Aufnahme von Fotos verwenden, in Situationen, in denen es wahrscheinlich bequemer gewesen wäre, den Sucher zu benutzen. Bei einer spiegellosen Kamera haben Sie das gleiche Bild im Sucher. Gibt es noch andere Gründe, warum man das hintere Display verwenden würde? Oder ist es eine Übertragung der Gewohnheiten aus der Handyfotografie?
Und das ist sehr interessant, weil ich mich selbst dabei beobachte. Also ich bin ein absoluter Verfechter des Suchers, egal ob jetzt optisch oder elektronisch. Also jetzt bei meiner Olympus mag ich auch den elektronischen Sucher sehr, sehr gerne, weil ich halt eine Belichtungsvorschau habe und eben auch bestimmte Dinge mir einblenden lassen kann, wie ein Histogramm oder eben eine Waage und solche Geschichten. Das ist alles sehr, sehr praktisch. Nutze ich auch gerne. Aber ich merke bei mir selber, dass ich immer mehr dazu übergehe, die Kamera ein Stückchen wegzuhalten und aufs Display zu schauen. Und ich habe auch lange überlegt, ob ich da überhaupt genau weiß, warum. Also ich habe da ein bisschen länger drüber nachgedacht und ich glaube nicht, dass es bei mir von der Handyfotografie kommt, weil da ist man es natürlich gewohnt, weil wie soll man es sonst machen? Sondern es ist eher so, dass wenn ich auf das Display schaue, sehe ich ja auch noch, was drumherum passiert. Also zwar nicht scharf, weil ich ja aufs Display fokussiere, aber ich sehe trotzdem am Augenwinkel, ob etwas passiert. Also ob jemand ins Bild reinläuft oder ob das Motiv, was ich fotografieren möchte, reinkommt und ich habe das Bild vorher komponiert. Dann muss ich es nicht verfolgen und auslösen, sondern ich kann warten, bis es reinkommt und auslösen, wenn ich vorfokussiert habe und solche Späße. Das mache ich zum Beispiel sehr gerne. Oder aber, wenn ich Leute fotografiere, dass ich eben auch mal über die Kamera schaue und eben Augenkontakt mit den Leuten habe, die ich fotografiere, also mit der Familie, die vor der Kamera steht zum Beispiel, oder dem Ehepaar, was vor der Kamera steht, dann kann ich mich frei unterhalten und nicht so abstrakt durch den Sucher und dann zur Seite schielen und so, sondern ich kann ganz entspannt oben drüber gucken und habe die Kamera ein bisschen tiefer, schaue dann mal aufs Display, habe vielleicht auch das Display ein bisschen angewinkelt, wenn ich eine andere Perspektive brauche und kann ganz entspannt immer wieder auslösen, ohne dass ich mich verstecke hinter der Kamera. Und ich habe den Eindruck, dass das angenehmer ist. Also für beide Seiten an dieser Stelle. Ich gehe allerdings dann doch immer wieder dazu über, wieder mal durch den Sucher zu schauen, weil ich mich dann besser konzentrieren kann auf das, was ich mache. Also ich selber merke, dass ich dann auch nicht so dabei bin beim Komponieren und nicht so auf die Details achte, obwohl eigentlich das gerade auf dem Display gut ginge. Aber das mache ich wieder.
Geht das besser auf dem Display als im
Sucher? Ja, irgendwie schon, weil du siehst ja schon fertiges Bild, weißt du?
Du hast im Sucher, hast du alles ausgeblendet. Ja, da siehst du, was
du bist,
eben nicht.
Du bist
das heißt, du kannst und musst dich voll aufs Bild konzentrieren. Ich sehe im Sucher mehr Details als auf dem Display, ganz klar. Ja. Vor allem auch, weil, wenn ich draußen bin, das Tageslicht und die Helligkeit vom Display und so weiter, da gibt es also mit Sicherheit Geschichten, die mich da rausziehen, unter anderem auch irgendwelche Sachen, die auf dem Display noch irgendwie mitlaufen. Irgendwelche Bedienelemente und so oder Anzeigen.
Das schalte ich ab.
Ja, kann man ja machen, klar. Und was natürlich der Sucher auch noch tut, ist, er gibt dir Stabilisierung, ne? So am Augen, an der Augenbraue, da hast du noch einen Kontaktpunkt mehr. Der
brauch stabilisiert bei der Olympus einfach
deutlich. Wobei das heute nicht mehr so großes Thema ist natürlich.
Du brauchst das natürlich mit deiner Canon noch, das ist klar.
Und ich sag mal, spätestens ab einem gewissen Alter ist das bei manchen Teilen dieser Bevölkerung etwas problematisch, weil ich rede von den weitsichtigen Leuten.
Ja, das stimmt.
Die natürlich dann auf die Kürze auf dem Display nichts mehr sehen. Die brauchen dann ihren Sucher und ihre Dioptrienkorrektur, möglicherweise sogar, wenn es schlimmer ist, sogar noch Korrekturlinsen. Da sind wir, ich meine, du bist ja auch kurzsichtig,
ich bin auch eher kurzsichtig,
ja. Haben da natürlich irgendwie die beste Karte gezogen im Moment, weil ich kann nah relativ gut gucken ohne Brille.
Ja, ich merke aber langsam, dass bei mir die Altersweitsicht einsetzt. Also es könnte sein, dass ich das bald nicht mehr so gerne mache mit dem Display. Aber es ist tatsächlich, wie du sagst, also wenn ich in den Sucher reinschaue, auch wenn es der elektronische Sucher ist, dann bin ich tiefer drin, also dann bin ich konzentrierter. Dann ist mir relativ egal, was um mich rum passiert, auch wenn ich in einer Menge von Menschen stehe, was jetzt auch irgendwie seit über einem Jahr, fast einem Jahr, war schon gar nicht mehr, wie lang? Seit März, noch nicht ganz ein Jahr. Seit jetzt fast einem Jahr nicht möglich ist. Aber wenn ich in so einem Getümmel gestanden habe oder auf einer Familienfeier irgendwo rumlaufe, dann ist es für mich auch so ein bisschen Flucht in den Sucher quasi, um mich wieder auf das zu konzentrieren, was eigentlich vor der Kamera passiert. Das hilft dann schon. Aber da ist es vielleicht auch wieder als Brillenträger, habe ich es immer ein bisschen schwerer, im Sucher wirklich alles zu überblicken, weil der Abstand einfach zum Sucher ein etwas anderer ist. Ich komme nicht so nah ran. Deswegen ist vielleicht auch das Display für mich dann durchaus angenehm zu benutzen. Aber es ist bei mir nicht so ein Entweder-Oder, sondern die beiden ergänzen sich ganz gut.
Ja, ich benutze den LiveView ganz gerne für Aufnahmen vom Stativ, irgendwelche Landschaftsgeschichten und so weiter,
wo ich dann
mir quasi die Komposition durchs Stativ merke. Ne? Ich komponiere und dann ist die Kamera da und dann werden die Details einfach über den LiveView eingestellt und dann kann ich da mit dem Live-Histogramm und alles nochmal mir genau angucken und kann dann auch die Szene so mit beiden Augen im Blick behalten und sagen, jetzt passen die Wolken, jetzt löse ich aus zum Beispiel.
Stimmt. Ja. Wie macht ihr das? Wie machst du das da draußen? Eher Sucher? Digital? Digitaler Sucher? Oder noch ein analoger Sucher? Spiegelreflexkamera? Oder auch der Hang, eher über das Display zu fotografieren? Und hast du mal darüber nachgedacht, warum? Schreib mal einen Kommentar. happyshooting.de, Folge 697. Oder nimm mal ein kurzes Audio-Feedback auf. Einfach kurz ins Smartphone sprechen. Eine Minute maximal vielleicht ganz kurz. Was machst du lieber? Display oder Sucher? Wenn Sucher, dann lieber digital oder lieber analog? Und warum? Was sind so deine Vorlieben? Bin mal gespannt. Schauen wir mal.
Ciao.
Yo, ho, ho. Dann, ja, da bist du jetzt wahrscheinlich apropos, ganz gespannt.
Apropos Vorlieben.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Du machst mal die Einleitung.
Jetzt, wir werden unterstützt von enjoycamera.com, die mit dem Gutscheincode HappyShooting2021, damit kriegt ihr 5% auf alles mögliche Fotozubehör. Und jetzt kommt die Influencer-Show mit Boris.
Ja. Erzähl mal, was es für ein Produkt hier ist.
Also, ich kann es mal zeigen. Es ist nämlich eine Ringleuchte. Ne? Alle Influencer brauchen Ringleuchten. Das geht ja gar nicht ohne. Nur so kann man das ganz besondere Licht machen. Und hier ist eine von Valimex. Und zwar die Valimex Pro LED Ringleuchte mit Bicolor, verschiedenen Farben, Fernsteuerung, stufenlos regelbar für entsprechend tolles Licht bei Porträts und so weiter. Und du hast die da und hast die auch
getestet. Ich habe sie hier und wer jetzt ein Video schaut, kann sich angucken, was für ein Licht es macht. Ich habe nämlich jetzt umgestellt. Ich werde jetzt ausschließlich von vorne von dem Ringlicht beleuchtet, was direkt um die Kamera herum aufgebaut ist. Und der Hintergrund natürlich ist natürlich immer noch eingeschaltet. Das ist jetzt nicht die Ringleuchte. Ist aber egal. Da kommt da eben diese Fernbedienung mit. Das ist so eine klassische Standard-Fernbedienung, wie sie eben bei vielen Lichtern dabei ist und mit dieser Fernbedienung kann ich die Helligkeit regeln. Ich bin jetzt hier gerade auf 46% Helligkeit. Das geht also noch wesentlich heller, wenn ich hier mal drauf drücke.
Lass mal knallen.
Ich lass mal knallen. 70, dass man keine 80, Pore mehr sieht. 90. Das ist jetzt 100%. Ich müsste jetzt also an der Kamera schon irgendwie die Blende schließen. Das lassen wir jetzt mal. Ich gehe mal wieder runter auf meine 43. Das ist die Helligkeit. Dann haben wir die Farbtemperatur, die ist jetzt hier bei mir gerade eingestellt auf 5500 Kelvin, weil das eben jetzt zum Weißabgleich der Kamera passt. Kann ich aber noch viel, viel wärmer machen und noch ein ganz kleines bisschen kühler machen. Auch alles über die Fernbedienung einstellbar. Das an sich ist schon mal sehr schön. Das Gehäuse ist jetzt, hast du mal kurz den Preis für mich parat, weil die ist gar nicht mal so teuer. Die ist sehr
219 bezahlbar. Euro kostet.
219 für sehr, sehr viele LEDs. Wir haben zweimal 240 LEDs, also jeweils einmal warm und einmal kalte LEDs. Das ist sehr viel. Und wir haben einen sehr schönen Diffusor davor. Also ich sehe die einzelnen LEDs nicht wirklich. Das Gehäuse ist so ein bisschen Plastik. Es ist nicht besonders schwer, aber schon schwer genug, dass es eben auf so einem einfachen Schwanenhals, wie wir ihn mal hatten, nicht mehr wirklich drauf hält. Also dann kippt die Klemme von dem Schwanenhals ab. Also man braucht schon irgendwie ein vernünftiges Stativ, also ein einfaches Lichtstativ genügt da, um das da drauf zu stellen. Aber man wird eben belohnt mit einem sehr schönen Licht, wie ich finde, mit tollen Einstellmöglichkeiten. Dadurch, dass es mit der Fernsteuerung eben möglich ist, kann ich das von der Kamera aus eben oder vor der Kamera sitzend machen, braucht da keine Bedienungshilfe. Es muss ja auch nicht immer frontal direkt in diesem Fall hinter der Kamera. Klassischerweise würde ich es jetzt vor die Kamera stellen und durch das Ringlicht durchfilmen. Ich kann das auch von der Seite benutzen, einfach als Flächenlicht und könnte das in einem Winkel machen lassen. Ich habe es jetzt nur mal eben klassisch frontal gemacht. Dann seht ihr vielleicht die Reflexion in dem Auge, wenn ihr in das Video schaut. Das haben wir ausprobiert. Tanja hat das als erstes mal getestet, als sie eine Videotelefonie mit einer guten Freundin gemacht hat und hatte da eben dann schönes Licht im Wohnzimmer. Und da haben wir mal gemerkt, wie hell dieses Ding wirklich ist. Also als wir das im Wohnzimmer eingeschaltet haben, war das heller als unsere Wohnzimmerbeleuchtung. Also das Ding könnte ich als Deckenfluter benutzen, an die Decke strahlen und richtig fett Licht da haben. Das ist saugeil. Was mir auch gut gefallen hat, es ist einfach ein Zubehör dabei. Und zwar kommt hier so ein kleines, so ein kleiner Kugelkopf kommt mit. Der hat unten die Möglichkeit, auf einen Blitzschuh gesteckt zu werden. Und dieses Ringlicht hat unten in der Basis eben einen Blitzschuh, wo man eben sowas reinstecken kann. Und dann habe ich da einen Kugelkopf. Und was will ich mit diesem Kugelkopf in der Ringleuchte? Natürlich möchte ich da eine kleine Halterung.
Also innen.
Jetzt
verstehe ich das.
Im Ring mittendrin. Okay. Da machst du den Kugelkopf rein.
Da sieht man's.
Und dann kannst du eine mitgelieferte Smartphone-Halterung auf den Kugelkopf klemmen und kannst so eben dein Smartphone quasi in die Mitte von dieser Ringleuchte positionieren und bist damit quasi fertig für deinen nächsten Videocall mit richtig coolem Licht oder für eine Videokonferenz von der Firma und hast dann eben besseres Licht als wahrscheinlich alle anderen Kollegen. Wozu du das auch benutzen kannst, und zwar eben auswechselbar, dadurch, dass eben dieser Blitzschuh da unten drin ist, es wird ein Spiegel mitgeliefert. Jetzt sieht man im Video, ich versuch mal.
Man sieht den.
Ich versuche mal das Setup zu treffen.
Wie so ein Schminkspiegel ist das, ne?
Genau, das ist ein Schminkspiegel, der ist auf der einen Seite nicht vergrößernd. Das ist die Seite, die ich gerade hier Richtung Kamera reflektieren lasse, damit ihr im Video mal die Ringleuchte sehen könnt und wie das Setup hier aufgebaut ist. Ja, ganz klassisch. Die andere Seite, das sieht man dann im Video jetzt nicht so schön, das ist halt klassisch Schminkspiegel, das ist so eine vergrößerte. Meine Fingerabdrücke drauf, verdammt, muss ich noch putzen. Das ist dann eine Vergrößerung. Das heißt, wenn man eben sein Make-up auftragen möchte für die Videokonferenz oder für was auch immer man dann gerade vorhat, kann man sich erstmal den Spiegel reinklemmen, kann sich zurechtmachen, Spiegel wieder rausziehen, die Kamera da reinstecken. Oder die große Kamera steht sowieso dahinter und dann ist der Spiegel halt kurz mal davor. Das ist alles ziemlich pfiffig. Und ich finde, für den Preis ist das ein verdammt gutes Licht. Das läuft, kommt hier halt mit einem Steckernetzteil. Man kann aber auch zwei Akkus reinmachen, so zwei Sony-Akkus reinmachen. Diese klassischen, was ist das, NV oder NF, wie heißen die Dinger? Weiß nicht, diese Standard-Sony-Akkus halt, die überall so drin sind. Sind links und rechts. Genau, da sind links und rechts sind Aufnahmefächer.
NPF heißt
es. NPF. Man braucht zwei Stück davon. Und diese Akkus gibt es ja in diversen Dicken. Also wenn ihr die ganz dicken davon nehmt, dann habt ihr da, ich weiß nicht, wahrscheinlich stundenlang irgendwie Licht, je nachdem, wie hell ihr das einstellt. Und seid vollkommen mobil mit dem Ding. Also, Ich finde das Ding tatsächlich ziemlich pfiffig. Wie gesagt, ist ein bisschen Plastik so, ne? Vom Gefühl her ist jetzt nicht so vom Anfassgefühl auf einem richtig hohen Pro-Level. Aber ich finde das Licht, was da reinkommt und die Art, wie man es steuern kann und die Möglichkeit der Verwendung, sind auf jeden Fall über Hobby-Niveau hinaus. Also finde ich toll. Starkes Licht. Muss cool. Ich mal sagen, danke, dass ich das hier ausprobieren durfte. Und schon ein bisschen schade, dass wir das nicht verlosen dürfen. Das ist schon.
Ist das wieder einer der Artikel, den Sie zurückhaben
wollen? Ja, den wollen wir zurückhaben.
Tja, so ist das halt. Und es ist ja dunkel.
Ja, ich schalte wieder um auf meine.
Alles klar, dann vielen Dank. Nochmal der Gutscheincode HappyShooting2021 bei enjoyyourcamera.com.
Das ist cooles Teil.
So, kommen wir. Wozu kommen wir denn? Ach ja, zu euren Fragen. Jetzt haben wir nämlich die
ganze. Da werden wir nicht alle von schaffen. Wir fangen mal an.
Wir fangen mal an. Der Jonas fragt. Eine Frage speziell an Chris zum RC3. Das war der Remote Kongress Experience von, ja, diese, der nicht physische Kongress. Du hast erzählt, dass da der Kongress in einer Art 2D-Map stattfindet, in Kombination mit Jitsi, um Zufallsbegegnungen und Gespräche zu simulieren. Welche Software wurde da genutzt? Würde das gern bei mir an der Arbeit für unsere Messen vorschlagen. Das Ding heißt Work Adventure. Und Max Amann hat uns auch schon den Link dazu gegeben. Workadventu.re. Ich packe das mal hier noch mit zu den Shownotern. Bitte mit reinnehmen. Work Adventure ist im Prinzip, wie gesagt, das ist so eine Engine, in der man sich, ich habe es noch nicht getestet, aber in der man sich in irgendeiner Form so eine 2D-Spielewelt basteln kann. Ich glaube, das Ding ist open. Nee, Pricing, es kostet, glaube ich, was. Frage mich nicht, wie viel. Aber du kannst im Prinzip dann ja Welten nachbauen. Das ist wie ein 2D-Spiel aus den frühen 90ern. Ne? Du kannst dann Welten nachbauen und kannst dann quasi Verbindungspunkte zwischen einzelnen Maps machen. Und da ist dann, man sieht das hier in diesem kleinen Video, ist dann quasi Video integriert. Dann, das heißt, wenn man Leuten dort begegnet und dann innerhalb von einem gewissen Kreis mit denen eine gewisse Nähe dort auf dieser 2D-Map hat, dann geht rechts so ein Videofenster auf und dann sieht und hört man sich auch und kann dann da auch so einen Konferenzraum machen und dann ist man halt, geht man so quasi in dem Spiel in den Konferenzraum und dort geht dann so ein Jitsi auf. Wie das zu implementieren ist genau und so weiter, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber
zeichnen wird man das schon dann selber müssen, nehme ich mal an.
Ja, da hast du wahrscheinlich irgendwelche Tools, um da so Bitmap-Grafiken zu machen. Muss aber nicht mal Bitmap sein, da können irgendwelche Bilder drunter liegen. Und passt natürlich so zum Stil dann schon auch dazu, so Bitmap-Grafiken zu machen. Ja.
Wunderbar.
Ja.
Der Frank schreibt, ich habe gerade bei YouTube ein Setup gesehen, wo man mit einer VESA-Tischhalterung und drei zusätzlichen Armen Licht, Mikrofon und Kamera an einem Schreibtisch befestigen kann. Im Moment habe ich mein großes Benro mit der Kamera auf dem Boden, hinter dem Schreibtisch auf dem Boden stehen und das stört natürlich immer. Habt ihr Empfehlung für sowas? VESA-Mount-Modden eventuell? Nur welchen? Problem, Kamera sollte auf Augenhöhe sein und das Licht etwas weiter weg. Dafür habe ich eine große LED-Videoleuchte. Mikrofon wäre nice to have. Habe ja ein Pritlove-approved Headset. Ich habe das bei uns in der Firma gesehen, da gibt es auch Leute, die haben sich mehrere Monitore nebeneinander an eine Stange gefertigt. Das sind eben auch so VESA-Halterungen und da gibt es eben so Stangen, die am Schreibtisch befestigt werden mit einer fetten Klemme und dann gibt es eben VESA-Halterungen, die wieder an eine Stange befestigt werden und dann gibt es VESA-Halterungen, wo man zwei Monitore dran machen kann oder drei Monitore dran machen kann. Also das Web ist voll davon, wenn du danach suchst. Wenn es aber darum geht, andere Dinge zu befestigen, also eben Kamera und ähnliches, dann gibt es da von uns wahrscheinlich den Tipp 9 Solutions. Das ist zumindest das, wo ich gelandet bin. Und bei 9 Solutions, ich habe hier direkt hier vor mir eine Klemme an meinem Schreibtisch hängen mit so einem Stativ mit so zwei Gelenken dran und da steht die Kamera oben drauf. Ich habe hier an der Seite eine andere Klemme mit so einer Stativstange, wo die große Flächenleuchte drauf ist. Und ich hatte, habe ich jetzt hier nicht mehr, hatte ich, als ich das Licht hier hinten noch anders hatte, auch Klemmen oben am Regal, wo ich die Lichter dran gemacht habe. Weil der Vorteil bei Nine Solution ist halt, dass das alles schon so auf Lichtstativ, auf Spigott und auf Gewinde und so weiter eben optimiert ist an dieser Stelle. Das heißt jetzt nicht, dass du mit irgendwelchen Weserhalterungen da nicht auch weiterkämest, weil da gibt es auch alle möglichen Adapter und sowas dafür. Habe ich mich jetzt nur nicht tiefer mit beschäftigt.
Ja, sehr schön. Ich habe gerade noch was nachzureichen zum Pricing von Work Adventure. Mhm. Es gibt die gehostete Version für Umme bis zu 25 Usern, also für Familientreffen und kleinere Teams heißt es da. Dann gibt es die Event-Version und das Virtual Office, die kosten alle Geld. Da steht dann aber auch nicht, was es kostet. Aber du kannst auch selbst hosten. Die gemacht auf dem Kongress. Das heißt, es ist auf GitHub. Du kannst den Source Code dir holen und kannst dir das selber aufbauen. Musst halt dann entsprechend Bastelarbeit machen. Ja, dann hat Andrea noch gefragt, generell beim Fotografieren, insbesondere jedoch im Schnee, versuche ich meine Fotos möglichst weit rechts im Histogramm, also so hell wie möglich, ohne dass die Lichter ausbrennen, aufzunehmen. Bisweilen schieße ich dabei über das Ziel hinaus und das Histogramm klebt quasi am Rand. Die Überlichtungswarnung am Kameradisplay, in meinem Fall eine Pentax K70, blinkt eifrig. Lade ich diese demnach überbelichteten Bilder anschließend in Lightroom, stelle ich häufig fest, dass doch nichts ausgebrannt ist und ich noch Spielraum habe nach rechts im Histogramm. Woran kann das liegen? Ich speichere die Bilder in der Kamera direkt im DNG-Format. Das ist recht einfach erklärt. Das Bild, was du in der Kamera siehst und worauf auch das Geblinke basiert, das ist ein JPEG, das wird durch deinen Bildstil geschickt. Das heißt, wenn du so einen kontrastreichen Bildstil hast, dann werden die Kontraste angezogen. Das heißt, das RAW-Bild, was drunter ist, hat vielleicht gerade noch Platz da oben. Und jetzt kommt der Speicherheimer in der Kamera und sagt, das muss aber noch durch den Bildstil durch. Und dann wird das Helle alles heller und das Dunkle alles dunkler, weil das ist, was Kontrast macht. Und dann schießt das übers Ziel raus. Ich würde auch gar nicht unbedingt so ganz rechts bleiben mit dem Schnee. Ich würde den so ein bisschen unterhalb lassen. Also wenn du dir das Histogramm mal anschaust, kannst du das zwei Hälften teilen, in die, ja, von der Mitte aus gesehen, in die dunkle, in die helle Hälfte. Und diese kannst du jeweils nochmal halbieren. Und Schnee, der sollte im Histogramm so überhalb von 3/4 liegen, aber nicht bei 4/5. Also schon so ein Stück rechts von dem 3/4, aber nicht ganz.
Ja, so 2 Stufen über 0, 2,5 Stufen über 0, je nachdem, wie hell es halt draußen ist.
Schnee 2,5 bis 3 Stufen über 0 würde ich schon machen.
Ja, kommt drauf an, wie hell es draußen ist, ne? Also man möchte ja noch ein bisschen Schatten drin sehen können und so, ne?
Genau.
Man hat so feine Struktur auf dem Schnee, das will man noch sehen, so die Textur. Genau. Ein bisschen heller machen ist immer einfacher, als wenn es überbelichtet ist, dann nichts mehr zu haben. Aber das ist übrigens der Grund, Chris, du hast das ja, glaube ich, gemacht oder machst es noch, dass du in der Kamera die Bildeinstellung eher flacher machst, also kontrastärmer machst, damit die Vorschau, die JPEG-Vorschau ein bisschen kontrastärmer ist. Und damit hast du der Bildstil, genau. Und damit bist du halt ein bisschen realistischer an dem, was im RAW auch noch da ist an Umfang. Bei mir ist es ja tatsächlich so, dass ich das Vorschaubild tatsächlich eher relativ kontraststark und geschärft und auch ein bisschen eher warm habe. Also ich mache eher den Weißabgleich auf die warme Seite, damit ich, wenn ich eben meiner Klientin oder meinem Klienten da Bilder zeige, dass die gleich ansprechend aussehen. Aber das heißt eben, dass man ein bisschen lernen muss, wann die Warnung angeht oder wie das Histogramm zu lesen ist, also wie viel Spiel man dann noch so ungefähr hat. Lernt man aber.
Tja, das ist Geschmackssache. Also ich mache den Bildstil auf neutral und das passt für mich ganz gut. So, sollen wir den noch? Den
Matthias
ja machen wir noch, oder? Also, Frage, ich versuche gerade meine Nikon D850 via HDMI als Webcam einzubinden. Funktioniert alles soweit ganz gut. Das mit dem Clean HDMI habe ich inzwischen auch gerafft. Also Clean HDMI heißt, dass auf dem HDMI keine irgendwie
Das Batteriesymbole
und so weiter kommen,
genau. Künstlicher Horizont und wie viele Bilder noch frei, wie viele Minuten noch auf die Speicherkarte passen.
Genau. Schreibt dann, aber in Skype und über Google Chrome, siehe Big Blue Button, habe ich einen Eierkopf. Für mich sieht das so aus, als ob das 3:2 der Kamera in ein 4:3 auf dem Bildschirm gestreckt wird. Welches Knöpfchen könnte ich denn noch drücken? Was übersehe ich? Danke für eure Antworten. Kleiner Gag am Rande. HDMI in Skype kommt seitenverkehrt und lässt sich zumindest in der Mac-Version nicht drehen. Habe versucht, den Stecker umzudrehen. Das hat aber nicht geklappt.
Ja, das hängt ein bisschen von der Software ab tatsächlich. Das ist ein Spielchen, was wir hier auch hatten beim Aufnehmen. Bei der Olympus war es zum Beispiel so, wenn ich das Display nach vorne geklappt hat, dann hat es sich gespiegelt, damit ich eben Seiten richtig, also wie vom Spiegel, also Seiten verkehrt, aber wie vom Spiegel stehen, wenn ich nach rechts zeige, dass die Hand dann eben in die gleiche Richtung aus dem Bild rausgeht und so. Das hat sich dann aber auch durchaus übertragen auf das, was gesendet wurde. Und dann hat aber hier die Software hat es wieder gespiegelt und hinterher war dann gar nicht mehr klar, was eigentlich wie rum ist. Da habe ich es in der Kamera abgeschaltet und lasse die Software jetzt machen, was sie will. Je nach Software ist es halt mal so rum, ist aber ja auch scheißegal. Hauptsache der Empfänger sieht es richtig. Also wenn ich Text reinhalte, dass das dann auch gelesen werden kann, das ist eigentlich wichtig. Und das mit den Seitenverhältnis wusste ich auch nicht, aber da gab es tatsächlich im Slack auch eine Diskussion. Der Patrick hat nämlich geschrieben, er hatte ein ähnliches Phänomen, als er vor allem die günstigen HDMI-Sticks ausprobiert hat. Dann hat er einen Elgato Cam-Link genommen und damit hat er kein Problem. Und dann sagt er, hat aber noch einen etwas günstigeren gefunden, der funktioniert. Den verlinkt er hier auch. Kann ich natürlich selbst nichts dazu sagen. Also ich mache das hier über eine etwas teurere Lösung, über so einen Atem Mini Pro von Blackmagic. Und da habe ich bisher keine Probleme gehabt, aber es ist jetzt auch nicht, dass ich ein Zoo an Software schon ausprobiert hätte. Also
ich packe den Link trotzdem mal kurz in die Shownotes, ohne Gewähr natürlich. Was da passiert ist, so viel ich weiß, ist folgendes, da geht quasi der Rechner, also du hast HDMI aus der Kamera raus, dann hast du diesen Adapter, der das nach USB umwandelt, damit das dann als Webcam erkannt wird in deinem System. Und im Prinzip geht dein System her und fordert von der Webcam eine Auflösung an. Sagt er, ich hätte gerne 27p oder ich hätte gerne 1080, 1920x1080. Und das ist wohl bei manchen Adaptern irgendwie komisch implementiert und kann dann speziell bei nicht diesen Standardauflösungen, bei Zwischenauflösungen, hier 900, 540p oder so, kann es durchaus sein, dass diese Adapter dann komische Seitenverhältnisse liefern, die eigentlich gar nicht sinnvoll sind, und aber zurückreporten, dass sie das richtig liefern würden. Das heißt, die Software, die kann das teilweise überhaupt nicht sehen, ob da jetzt das Richtige kommt oder nicht. Und das macht dann tatsächlich immer wieder Probleme. Und das liegt oft an diesen Dongeln. Da könnte vielleicht auch helfen, wenn du in irgendeiner Form, ich weiß jetzt nicht, ob Skype überhaupt, ob du da eine Auflösung einstellen kannst. Die Frage ist, die Software, die du verwendest, lässt sich da die Auflösung der Kamera konfigurieren? Also welche Auflösung die Software von dem USB-Adapter anfordert? Weil wenn man das verändert, könnte das möglicherweise auch noch helfen.
Guter Tipp, ja.
Ja.
Also wenn es eine Chance gibt, irgendwie auf hohe Qualität oder sowas umzustellen, dann wird vielleicht eine andere Auflösung angefordert und plötzlich geht's wieder. Irgendwie sowas.
Ja, möglicherweise.
Interessant, ja.
Ja, gut, dann war das mit euren Fragen. Ich mache hier parallel gerade noch.
Haben wir denn Termine?
Nein, wir haben keine Termine, aber wir haben immer noch einen Terminkalender, wo wir hier reinpassen. Deshalb an dieser Stelle nochmal der Hinweis, geht doch mal gerne auf happyshooting.de/Terminkalender, falls ihr Fototermine habt. A, könnt ihr dort welche suchen, indem ihr einfach hier im Kalender rumklickt, und wenn ihr dann auf ein Datum klickt, dann findet ihr da die entsprechenden Termine. Oder ihr wollt uns einen Termin mitteilen, einen fotografischen, dann macht das hier rechts auf neuen Termin eintragen und da kommt dann ein Formular, wo ihr das reintun könnt.
Wunderschön.
So einfach geht das. So einfach geht das. Wir haben eine Ermittlerei zu machen.
Ganz genau. Wir wollen nämlich einen Gewinner oder eine Gewinnerin ermitteln. Ich muss mal gerade meine Würfelunterlage, nämlich heute mal diese hier, suchen. Es geht um die Objektivaufgabe. Ich muss mal gerade den Link aufmachen.
HS Objektiv.
Mhm. Bilder geprüft. Wir haben 27 qualifizierte TeilnehmerInnen.
Warte mal, muss ich doch noch einen Würfel holen. Und dann würde ich, warte mal, stopp, langsam, ich muss erstmal hier noch was aufmachen. Ach,
das sind ja witzige Objektive. Als ich das letzte Mal geguckt hatte, waren es noch weniger Bilder. Ich muss gerade mal durchgucken.
Heute fange ich an. 27 dürfen wir würfeln. Die 78.
Zu viel. 92.
Zu viel. Die 32. Immer noch zu viel.
Knapp drüber. 60.
Halt. Eine 78.
Nochmal eine 60.
Was denn da? 91.
8.
8.
008. 8.
Die 8 ist.
Die 8
von.
Ist, ah, das hatte ich sowieso.
John Michael.
Das ist ja witzig.
Der hatte vorhin schon eine Frage.
Warte ja, mal. Und das war das Bild, was mir auch gerade aufgefallen war. Das hätte ich wahrscheinlich sowieso vorgestellt. Ist ja lustig.
Dann gehen wir doch mal kurz hier gucken. Da ist das Bild.
Das ist quasi eine Waage. Wie heißt das? Ist das eine Pendelwaage eine oder wie sagt man dazu?
Eine Waage. Also so. Du hast halt zwei Waagschalen und dann kannst du auf der einen Seite was reintun, auf der anderen Seite, wenn es gleich schwer ist, dann ist es in der Waage. Genau. Da hat er zwei Objektive drin.
Und in der Mitte hast du halt so einen Anzeiger, der senkrecht runter zeigt, wenn es genau in der Waage ist oder eben nach links und rechts. Balkenwaage. Danke, Jochen.
Super.
Eine Balkenwaage, genau so heißt es. Ja, und das ist eben eine sehr, sehr schöne, also ich nehme an, dass das eine Messingarmatur ist, die auf Holz geschraubt ist. Wunderschön, steht auf einem hölzernen Parkettboden, im Hintergrund so, wie sagt man, Paneele, so Holzpaneele. Im Hintergrund ist nicht ganz gerade, aber das wird auch sicherlich.
Der Hintergrund kippt ein bisschen.
Das weiß ich nicht, ob das sogar ein runder Raum
aber
ist.
Aber die Waage oder so. Kippt ja auch ein bisschen, weißt du?
Ist jedenfalls wunderschön, schon mal von der ganzen Optik. Dann eben die Sache, wie das Ganze beleuchtet ist. Also ich vermute hier mit Blitzlicht sehr punktuell beleuchtet das Ganze eher von oben. Wahrscheinlich leicht vorne von oben. Der Schatten geht relativ gerade runter und das Messing, das gibt halt richtig schön, ja, zeigt ein bisschen Struktur, es glänzt sehr schön. Es ist nicht alles gleichmäßig beleuchtet, sondern du hast sehr, sehr schöne Farbverläufe über diesem, ja, güldenen Messing, sag ich mal. Wunderschön. Das Logo, also die Plakette von der Waage ist schön zu sehen. Die sticht so ein bisschen rot hervor mit der weißen und schwarzen Schrift da drauf. Und in dieser ganzen eher antik, na, antik ist vielleicht übertrieben, aber alt anmutenden Optik, ja, da liegen halt irgendwie zwei sehr moderne Objektive in diesen Waagschalen, einmal links und einmal rechts. Und sie sind nicht ganz in der Waage. Also das linke Objektiv ist etwas schwerer. Ich kann jetzt nicht genau sehen, was es ist hier in meiner Auflösung. Aber es ist wirklich inszeniert, dieses Bild. Also da sieht man, da hat sich der John Michael wirklich überlegt, wie er das darstellen will und hat nicht mal eben schnell irgendwo ein Foto geschossen, sondern hat das wirklich inszeniert hier.
Du, das ist, vielleicht ist die Waage auch tatsächlich im Einsatz. Der John, also Sonja schreibt, John Michael ist Goldschmied. Da hat er einen Sinn für sowas. Der war ja hier schon auf dem Workshop. Also,
vielleicht benutzt er die tatsächlich, das kann sein.
Vielleicht ist die ja da tatsächlich so im Technikern, so kann ich mir vorstellen. Wobei natürlich es geht natürlich schneller mit so einer digitalen Waage, die irgendwie auf den
präziser wahrscheinlich
genau wiegt und so. Ja, weiß ich nicht mal.
Keine Ahnung. Aber das ist sehr schön. Du hast gewonnen. Was hast du denn gewonnen? Du hast gewonnen, hätten wir vorher sagen sollen. Ne?
Den Nicole Elliott Strappen von Black Rabbit. Den
mit dem breiten Gurt.
Den mit diesem breiten Gurt habe ich hier und John Michael, der geht an dich und der ist klasse.
Also John Michael, schick mal eine E-Mail an chris@happyshooting.de mit einer Anschrift, wo der Chris dir den Gurt hinschicken darf.
Genau, ansonsten hatten wir übrigens auch noch hübsche Bilder, da sind bei Waage.
Ich mag ja die 10, das ist bei dir gerade dritte Reihe ganz rechts. Das finde ich ja faszinierend, wo das Objektiv vor dieser Blume ist, ja.
Ja, da brauchst du keine Glaskugel, kannst du auch mit dem Objektiv machen, ne? So Sachen umdrehen und da scharf machen.
Ja, vor allen Dingen, wie das Ganze komponiert ist, weißt du, dass quasi im unscharfen Hintergrund diese gelben Blumenblätter so richtig wie Strahlen, wie so Sonnenstrahlen um das Objektiv und die Hand, die das hält, hervorstechen. Und dann noch der Ärmel, der dann im Blau gehalten ist, so als Komplementärkontrast zu dem gelben Hintergrund. Ich finde das unfassbar schön, das Bild. Das ist eine tolle Idee.
Ansonsten, warte mal, ich mache hier mal ein bisschen Objektivität dringend nötig.
Ja. Es sind auch viele Objektive tatsächlich einfach fotografiert, auch ein bisschen skurrilere und sehr kleine. Ja, da so makromäßig, ne, ganz kleine Aufsteckobjektive, wahrscheinlich für Handykameras. Also viele schöne Ideen. Der Z Freejack zum Beispiel hat ein etwas aufwendigeres Bild gemacht. Da ist ihm nämlich quasi Objektiv und Streulichtblende von der Kamera weggeflogen. Das ist die 18. Zeig mir mal die Übersicht, vielleicht sehe ich das da bei dir. Noch zwei tiefer?
Eins nach dem anderen durch. Gehen eins nach dem anderen
durch. Das da, genau. Ja. Also, da stellt sich natürlich die Frage, wie fotografierst du sowas, dass die Sachen da so irgendwie rumschweben?
Mir ist ja mal Live-Betrieb ein Objektiv runtergefallen, also von der Kamera abgefallen.
Aber es ist nicht fotografiert worden, ne?
Nee.
Aber wirklich, da muss man wirklich Aufwand für betreiben. Das muss man auch planen und komponieren und dann in der Bildbearbeitung wieder zusammensetzen. Auch sehr schön gemacht.
Das ist eine schöne Forced Perspective, das Objektiv neben den Turm zu stellen und das dann so hinzumachen, dass das Objektiv sogar noch größer ist.
Ja, sehr schön.
Ja.
Ach, das sind ja, schöne.
Ist es selber hier drin.
Ach, da macht er den Sensor sauber. Hat er sich reinmontiert in den Spiegelkasten. Genau. Objektiv mal weggenommen.
Sehr schön. Danke alle fürs Mitmachen. Und die aktuelle Aufgabe läuft gerade noch bis nächste Woche.
Genau, plus müsste die aktuelle Aufgabe sein, glaube ich.
Ja, ist das wohl so.
Ja, super.
Ja, sehr schön. Super, klasse. Dann sind wir durch. An dieser Stelle sagen ganz brav Dankeschön. Ihr seid super. Und überhaupt, wir freuen uns immer sehr auf die, das Community-Zeug hier, ich muss nochmal sagen, ne, das, was hier so passiert, sei das jetzt die Kapitelmarken unterm Video oder die Reinrufe aus dem Slack oder die Mitmacher und Mitmacherinnen aus dem Flickr und so, das ist alles immer klasse. Ach, das macht Wohlgefühl.
Ja, man redet nicht so in diesen leeren Raum hinein, sondern man hat irgendwie so direkten Feedback und Unterstützung, Ergänzung. Das macht richtig Spaß mit euch. Ganz toll.
Also, wir sind auf jeden Fall in einer Woche wieder da. Das wäre dann der 2. Februar abends ab 18 Uhr live hier auf dem Stream. Und vielleicht seid ihr auch mal dabei auf happyshooting.de/live.
Immer um 18 Uhr, egal wie spät es ist. Wir sind für euch da. In diesem Sinne.
So halten wir das. Bis dann. Macht's gut. 3, 2, 1.
Happy Shooting.
Happy Shooting.